Ja, schon wieder Sonntag. Check 24 Donnerstag. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Letzter Spieltag war das schon die Vorentscheidung im Titelrennen. Borussia Dortmund verliert das Derby gegen Schalke 04. Knackpunkt war diese Szene. Handspiel von Julian Weigel. Erst gar nicht gesehen, dann kam der Videoassistent und der Schiedsrichter Felix Zweier hat auf Elfmeter entschieden. Auch nach dem Spiel war der Trainer Lucien Favre nicht zu beruhigen.
Diese Regel ist so lächerlich. Es ist der größte Skandal im Fußball.
Also der größte Skandal, warum er die Meisterschaft schon abgehakt hat, das wollen wir auch heute besprechen. Grenzenloser Jubel dagegen auf der anderen Seite bei Schalke 04. Jahrhunderttrainer Huub Stevens gewinnt das wichtigste Spiel der Saison und kann sich auch gegen die Kussattacken von Clemens Tönnies nicht erwehren. Wir machen die große Derby-Analyse und stellen dann noch die Frage, entscheidet der Videobeweis am Ende der Saison doch über Meisterschaft, Pokal und Abstieg? Hage von Adel und Benz. Der Meistertrainer von 92 beim VfB Stuttgart, Christoph Daum.
Guten Morgen, Juli.
Liebe Kollege vom ZDF, Boris Bügler. Er hat alles gewonnen. Alles. Und über 20, wenn nicht 30 Derbys gespielt. Angeblich auch alle nicht verloren. Das werden wir mal prüfen. Andreas Mörleister, Andi. Er ist Autor und Personal Coach, wie es so schön heißt, Munir Zitouni. Und der Sportchef der Bild aus Nordrhein-Westfalen, Michael Markus.
Guten Morgen.
So, und unser Sport-1-Experte Marcel Reif ist auf dem Weg, keine Angst. Bis es losgeht, ist er auf jeden Fall da. Vielleicht holt er auch das Bier. Nein, das kommt da schon. Also, kleine Erfrischung, wie immer, alkoholfrei. Alles im Rahmen, wie immer bei uns. Und damit bin ich bei Laura. Herzlich willkommen.
Wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen zusammen. Ja, das Revierderby natürlich das große Thema, um das wir uns heute kümmern wollen. Das hatte man sich irgendwie anders vorgestellt. 2-4 ist es ausgegangen aus Sicht des BVB. Und das, obwohl eben der BVB in der Tabelle tatsächlich 42 Punkte Vorsprung hatte auf Schalke. Und Lucien Favre, der Trainer vom BVB, der war ordentlich angefressen nach der Partie und hat das gesagt.
Die Meisterschaft ist fertig, klar. Ist nicht fertig, aber für den Titel ist fertig.
Ich übersetze mal. Also die Meisterschaft noch nicht durch, klar. Es gibt ja auch noch drei Partien. Allerdings den Titel hakt er ab mit dem BVB. Also deswegen auch unsere Frage der Woche. Darf er das überhaupt zu so einem frühen Zeitpunkt schon machen, eben als Trainer der Dortmunder? Klicken Sie sich rein. Live-Voting läuft da im Live-Blog sport1.de. Also da können Sie dann mitvoten und auch mitdiskutieren. Sie kennen das bei Facebook oder auch bei Twitter mit dem Hashtag Dopa. Finden wir Sie definitiv oder rufen Sie auch einfach an. Sagen Sie uns Ihre Meinung 013. 379-011-011. Wir sind gespannt, wie Ihre Meinung dazu ist.
Dankeschön, Laura. Und wie versprochen, unser Sport1-Experte ist da. Marcel Reif, komm rein. Ja, bitte. Du warst bei irgendeinem Spitzenspiel gestern, habe ich gehört, ne?
Ja, der letzte gegen den vorletzten.
Ja, habe ich doch nicht. Kannst du uns später mehr erzählen? Also, vor dem großen Ruhrpott-Derby hat man eigentlich nur über die Höhe des Sieges der Dortmunder diskutiert. Zu klar war eigentlich der Klassenunterschied. Jetzt, nach der Partie, muss man aber sagen, Schalke hat ein großes Problem weniger und der BVB eines mehr.
Eigentlich wollten sie Schalke weghauen. Stattdessen erlebt der BVB ein Debakel. Und Schuld daran war aus seiner Sicht die Handregel.
Ja, diese Regel ist so lächerlich. Es ist der größte Skandal im Fußball.
Die Entscheidung ist strittig, Spiel- und Meisterschaftsvorentscheidend. Aber wenn man in der 18. Minute Opfer einer Fehlentscheidung wird, darf man nicht komplett seine Linie verlieren, wenn man Meister werden will. Titelanwärter verlieren nicht jedes Schlüsselspiel. Pokal aus zu Hause gegen Bremen, 0-5 in München, chancenlos gegen Tottenham und jetzt vorgeführt im Derby von Schalke.
Die Meisterschaft ist fertig, klar. Ist nicht fertig, aber für den Titel ist fertig.
auch wegen neuen Standard-Gegentoren, einer viel zu komplizierten Spielweise gegen tiefstehende Mannschaften und schweren Problemen, wenn der Gegner hart drauf geht. Der BVB nur Fünfter in der Rückrundentabelle und trotzdem hätte es reichen können, wenn Köln hier nicht eingreift. Wir fragen daher, hat der Kölner Keller die Meisterschaft entschieden oder ist der BVB einfach noch nicht stark genug für den Titel?
Andi, was fehlt? Was glaubst du?
Ja, ist, ja, ist eine berechtigte, Frage. Ich habe mir ja auch noch mal die Statistiken angeschaut. In der Vorrunde BVB 6 Punkte vorbei in München, im Pokal Achtelfinale, Champions League Achtelfinale. Also da waren die Vorzeichen zumindest für einen Titel sehr gut. Rückrunde muss man klar feststellen, dass da eine Menge Sand im Getriebe ist. Und ja, dass man jetzt, dass Lucien Favre sagt, die Meisterschaft ist abgehakt, okay, das ist, kommt jetzt aus der Enttäuschung raus. Klar, man muss das Spiel heute abwarten der Bayern. Wenn sie das in Nürnberg gewinnen, haben sie 4 Punkte Vorsprung. Ich denke, dann kann man davon sprechen. Ich würde das Spiel heute noch abwarten wollen. Ja, es fehlt. Die Frage ist, ist Borussia Dortmund mit diesem aktuellen Kader eine Meistermannschaft? Das, die Mannschaft ist in der Vorrunde von der Euphorie getragen worden, hat tolle Spiele hingelegt. Aber jetzt in den entscheidenden, in den entscheidenden Spielen, denke ich, fehlt der Mannschaft was.
Marcel, was fehlt konkret?
Eine Erfahrung zum Beispiel. Diese Mannschaft wird besser werden, nur in dem Zustand, wie sie jetzt ist, mit Sancho. Also Sancho haben wir ja zu einem Fußballgott irgendwann erhoben. Das ist ja wunderbar, was der kann. Aber das ist doch noch kein Spieler, der eine Meistermannschaft tragen kann. Das Spiel hier in München war doch das beste Beispiel. Da hast du ihn gar nicht gesehen. Das ist aber kein Vorwurf, sondern eine völlig normale Geschichte. Ich glaube, sie haben einen Fehler gemacht. Sie haben auch in der Außendarstellung, als sie die 6 Punkte Vorsprung hatten, waren sie mir zu defensiv. Ja, ach, gegen die Bayern haben wir eh keine Chance. Wir gucken von Spiel zu Spiel. Da hättest du sagen können, hör zu, so gut wie in diesem Jahr, so fröhlich, wir haben eine junge Mannschaft, lass es uns doch probieren, ist doch wurscht, was haben wir denn zu verlieren? Ja. Und als es dann der Vorsprung weg war, dann hieß es, so jetzt wollen wir aber auch Meister werden. Und ich glaube, dafür ist diese Mannschaft in ihrer, so wie sie sind, in der Altersstruktur, der Erfahrungsstruktur noch nicht weit
gegangen. Ist es eine Frage des Alters noch?
Also es waren sogar zwischenzeitlich mal 9 Punkte. Ne?
Das 9 Punkte, genau.
Nicht, im November, glaube ich.
Vergiss mal. Hat ein Zahlendreher drin.
Nee, ist ja nicht schlimmer, aber das macht es ja noch intensiver, das Ganze. Ne? Ja, natürlich ist, man kann es nicht auf eine Sache reduzieren, aber natürlich ist fehlende Erfahrung ein Faktor, der dich am Ende zum Titel treibt. Und durch die Einkäufe von Witzel und Delaney war genau das gegeben. Die haben eine super Hinrunde gespielt, aber in der Rückrunde sind gerade diese beiden Unsicherheitsfaktoren. Das heißt, diese Stabilität, die du hattest, die dir in der Vorsaison gefehlt hat, die bricht gerade wieder so ein bisschen weg. Aber was ich grundsätzlich nochmal sagen wollte, ich war gestern im Stadion und ich hätte es eigentlich nicht für möglich gehalten, dass dieses 4:4 nochmal steigerbar ist. Aber dieser Drama-Faktor, der ist einfach nochmal überboten worden. In der ganzen Komplexität, was da gestern stattgefunden hat, das war wirklich... Wenn wir das nicht hätten und Schalke wäre abgestiegen, künftig kein Derby mehr, also möchte ich mir nicht vorstellen, auch wenn man kein Fan der beiden Lager ist.
Was man in dem Zusammenhang auf jeden Fall erst nochmal benennen muss, bevor wir jetzt auch kritisch natürlich mit dem BVB umgehen, ist, dass erstmal Dortmund eine fantastische Saison bis dahin spielt. Also wenn wir letzten Sommer uns gefragt hätten, wie wir diese Bundesliga-Saison verlaufen, welche Mannschaft ist fähig, den FC Bayern herauszufordern, da hätten wir, glaube ich, nicht in diesem Maße gesagt, das könnte Borussia Dortmund sein. Also erstmal, glaube ich, Dortmund spielt eine starke Saison, ist aber noch nicht so weit, um den FC Bayern herauszufordern. Und Marcel hat recht, da fehlt es noch an gewissen Punkten und das muss man entwickeln. Die sind einfach zu schnell einen Schritt nach vorne gekommen, sage ich mal. Und dann irgendwann hat man festgestellt, okay, wir sind Erste, wir haben eine Riesenchance, vielleicht Meister zu werden, aber das hat die gleichzeitig auch erschreckt, würde ich sagen. Weil irgendwann erklimmst du so eine Höhe und erschreckst dich vor dieser Fallhöhe, anstatt vielleicht nach oben zu schauen, um dieses Ziel zu erreichen. Und man hat gesehen in diesen entscheidenden Spielen, dass da einfach auch natürlich diese Annahme dieser Herausforderung fehlt. Diese Freude, diese Spaß, diese Lust, Meister zu werden, jawohl, es war eher noch ein Druck da und das sieht man auch an der Punktausbeute, glaube ich.
Das Problem war, wann kommt der Moment, wo sie das Gefühl haben, sie haben was zu verlieren? Sie sind in die Saison reingegangen, konnten nur was gewinnen. Die Bayern haben auch alles liegen lassen, konntest nur was gewinnen. Und irgendwann kippte das. Und von da an hattest du das Gefühl, ui, das ist eine Nummer zu groß.
Genau, das waren jetzt, ja genau diese entscheidenden Spiele. Ne? Achtelfinale gegen Bremen, Achtelfinale gegen Tottenham. Du hast nur 8 Spiele verloren in diesem Jahr. Und da waren nur 2, sag ich mal, Ausrutscher wie gegen Fortuna und gegen Augsburg. Wobei Augsburg natürlich für den Titel am Ende ja relevant wird. Aber ich meine, Jugend ist eine Sache, Unerfahrenheit, die wird kommen, ne? Da bin ich absolut dabei. Aber was natürlich, und das wird so ein Favre maximal ärgern wie alle Fans, dass du schon allein in der Rückrunde 8 Tore durch Standards gefangen hast. Gestern wieder 3. Ich meine, dass ein Sané köpfen kann, dass ein Hummels köpfen kann, das wissen die. Ja?
Gucken wir uns gleich sowieso nochmal.
Okay, das sind die Sachen, glaube ich.
Faktor, glaub ich, ja.
Und Favre natürlich, der sich maximal vercoacht hat, meiner Meinung nach, beim Münchenspiel, auch wenn natürlich die Spieler absolut unter ihrer Leistungsmöglichkeit geblieben sind. Aber das sind so die Kernpunkte, glaube ich.
Aber es ist natürlich nicht nur die mangelnde Reife, über die gerade gesprochen wird, es ist auch die Nervenstärke, die fehlt. Ja, in den Big Matches muss man sich mal vorstellen. Sie haben das Pokalspiel verloren, Big Match gegen Werder Bremen. Sie haben gegen Tottenham, haben wir eben im Einspieler gesehen, chancenlos, kein Tor gemacht. Dann fahren sie nach München, kriegen 5 Dinger reingehauen und dann gestern das Derby. Also die großen Spiele, das hat natürlich auch mit Nervenstärke, mit Reife zu tun. Und was mir natürlich jetzt in der heißen Phase der Saison so ein bisschen fehlt, ist die Siegermentalität. Wer lebt das davor? Du hast eben gesagt, Witzel und Delaney, die haben in der Vorrunde alles weggeflext vor der Abwehr. Deswegen ist es mir zu einfach zu sagen, es ist nur der Jugend geschuldet, auch die Stabilisatoren.
Ich habe es ja auf mehrere Sachen.
Auch die Stabilisatoren. Delaney, Witzel, die auf der 6 alles weggeflext haben, die sind momentan auch neben der
Spielzeit. Ist das nur eine Nervengeschichte jetzt, wie wir das gehört haben?
Ja. Nervengeschichte und Erfahrung, die korrelieren ja, also die gehören ja eigentlich zusammen und ich sehe es ähnlich wie in der Runde geäußert. Borussia Dortmund hat eine neue Mannschaft aufgebaut und musste viele neue junge Spieler integrieren, die noch im Entwicklungsprozess sind und eigentlich können wir uns bei Borussia Dortmund nur bedanken, wie sie über eine lange Phase die Bundesliga wieder interessant gemacht haben. Jahre zuvor war zu diesem Zeitpunkt Bayern München schon längst Meister gewesen. Von daher erstmal ein Kompliment, wie diese junge Truppe von Dortmund die Liga interessant gemacht hat. Ein wesentlicher Aspekt ist für mich noch...
Also vielleicht können wir da noch mal gleich das 1-0 einspielen. Das ist vielleicht ein Indiz dafür, was du gesagt hast. Sie haben uns ja viel Freude bereitet.
Ja.
Auch Sancho haben wir gerade von
Marcel. Auch dieses 1-0 ist ja ein sensationelles Tor. Dafür lohnt es sich ja schon ins Stadion zu gehen. Solche Spielzüge, solche Tore zu sehen und dann auch mal wieder Mario Götze als Kopfballungeheuer zu erleben. Muss ich sagen, war eine wahre Freude.
Der Ball ist natürlich hier sensationell.
Ja, also das ist Fußball auf höchstem Niveau. Was ich aber noch zusätzlich anmerken möchte, ist, für mich war das in vielen Phasen eine zu große Konzentrierung auf den Spieler Marco Reus. Man hat immer wieder gesagt, der Marco Reus muss es machen. Wenn Marco Reus fehlt, der war ja auch wieder einige Spiele verletzt, dann spielen wir weiter unter unseren Möglichkeiten. Auch gestern haben wir glaube ich, das wieder deutlich gesehen, dass Marco Reus, der eben auch nicht so den Glanztag hatte, dann auf einmal mit einer Aktion, kenne ich ja von einigen Spielern, ein Ausrufezeichen setzen wollte, was völlig in die falsche Richtung gegangen ist. Er wollte als Führer auftreten und mal dazwischen hauen und auch die ganze Mannschaft aktivieren und reanimieren, aber diese Aktion war natürlich von so viel Aggressivität getragen, dass dabei dann ein Kontrollverlust da war, ein Foul gemacht hat, was eigentlich überhaupt nicht zu Marco Reus passt.
Ja, er hat im Prinzip in dieser Saison 16 Tore gemacht, 11 Vorlagen. Also er spielt meines Erachtens eine sensationelle Saison. Ja. Was ich mir gewünscht hätte, wie eben schon angedeutet, in den Big Matches, in den ganz großen Spielen wie in München. Ich meine, da hat er auf der 9 gespielt, das passt ihm nicht. Aber in den ganz großen Spielen hat mir dann doch noch so das letzte Prozent...
Ja, das zieht sich ja so ein bisschen auch durch seine Karriere. Ich meine, er wird jetzt 30, er hat einen Titel. Er ist ein begnadeter Fußballer, das wissen wir alle. Er hat viele Verletzungen gehabt, klar. Aber ich glaube, es war gestern mehr Frust. Ich glaube nicht, dass er ein Signal setzen wollte. Er war zu spät einfach dran. Ich unterstelle dem als allerletzten, dass das ein Treter ist. Er hat einen einzigen Platzverweis bis dato in seiner Karriere gehabt. Also der ist da völlig frei von.
Das wollen wir auch ihm nicht unterstellen. Aber schlau war es natürlich trotzdem.
Nein, das war natürlich nicht schlau. Das war dumm. Und der war einfach gefrustet. Der hat 60 Minuten überhaupt nicht stattgefunden. Ja, in München auch schon letztendlich.
Das alles auf Marco Reus jetzt zu schieben, das geht mir dann doch zu weit, weil er braucht auch die Mannschaft. Und wenn man dann sieht, wie die Mannschaft reagiert hat nach der 30. Minute, nach diesem 1-2, da war eine halbe Stunde zu spielen bis zu dieser roten Karte und da ist nichts passiert. Man hat wirklich gemerkt, wie diese Mannschaft erstarrt ist und da war nicht nur Marco Reus betroffen, sondern die ganze Mannschaft konnte sich da nicht lösen von und da sind wir wieder bei dem Punkt Siegermentalität, Erwartungshaltung. Man hat gespürt, die Mannschaft ist in dem Moment wirklich in einer Art Starre.
Ich bin bei Christoph. Ich bringe auch aber daran siehst du ja auch, dass sie noch nicht balanciert sind. Wir suchen uns dann, wir sagen so, jetzt mit Witzel, jetzt wird alles anders. Also dazu ist die Bundesliga dann doch noch stark genug, dass du über einen Spieler und über die eine Figur noch keine Meistermannschaft wärst. Und genau dasselbe ist mit Marco Reus. Ich finde es sensationell, welche Entwicklung der genommen hat. Genau, also wenn mir einer gesagt hätte, das wird mal ein Führungsspiel, das habe ich schon fünfmal gesagt, der hätte gesagt, na, was träumst du denn nachts, sag mal. Also der wunderbare Kicker, aber eine Mannschaft führen, nie im Leben. Dazu hat er sich auf dem Platz und außerhalb des Platzes sensationell entwickelt. Aber wir alle, immer wieder, oh, wenn Reus fehlt, da haben sie ein Problem. So, und das verinnerlichen auch die Jungen noch, die gucken dann nach dem. Er hatte gestern das Gefühl, oh, weia, vielleicht hängt es doch nur an mir. Da kommt so viel im Kopf zusammen, was dann zu einem Totalausfall
ist. Ich habe diese Situation 2014 in Brasilien ganz nah erleben dürfen. Da war ein Land unter der Neymar-Mania. Also alle haben sich nur darüber beklagt, dass jetzt in diesem Halbfinale der Superstar Neymar ausfällt. Man hat sich davon so abhängig gemacht, der auch eine sehr gute Leistung gebracht hat, auch wie Reus. Ich kann auch hier nur Riesenkomplimente an diese Saison von Marco Reus austeilen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich das zu sehr überhöhe und in die Köpfe auch der Spieler reinbringe, nur mit Marco Reus sind wir richtig stark, dann schwäche ich die Mannschaft. Das möchte ich eigentlich sagen. Es geht nicht um die generelle Leistung, die sehr gut war von Marco Reus.
Ja, und wir dürfen einen Fehler natürlich nicht machen. Die sind eigentlich auch noch im Umbruch, ne? Die haben einfach im Sommer gesagt, wir machen jetzt einen Umbruch und dafür haben sie völlig überperformt, ja? Und Reus ist halt zum Gesicht gemacht worden und auch Aki Watzke gesagt natürlich, wenn der uns fehlt, ist das wie wenn Messi und Barcelona irgendwie gerade nicht zusammen
sind. Ja, aber Michael, ist doch so,
Nein, aber
in der Hinrunde wurde doch wirklich ganz klar, in der Hinrunde wurde doch alles zu sehr glorifiziert. Sie haben hervorragende Spiele gemacht gegen Atletico, im Hinspiel gegen Bayern, hervorragend, aber sie haben noch knappe Siege gehabt, Last-Minute-Siege in der Hinrunde. Die haben unentschieden gespielt gegen Hoffenheim, gegen Hertha.
Ja,
die haben 4-3 gegen Augsburg in der Nachspielzeit. Das heißt, diese Selbstverständlichkeit, die Lockerheit, die Leichtigkeit,
aber
da
stärkt dich doch die war da. Bloß, oder?
Ja, aber das Kopfkino wurde in den letzten Wochen dann plötzlich so heftig eingeschaltet. Spätestens
weil sie wirklich zu spät gesagt haben oder daran geglaubt haben.
Ich glaube, dass sie zu spät, genau. Ja? Ich glaube, dass sie zu spät daran geglaubt haben und das Kopfkino dann plötzlich eingesetzt hat.
Ja, das mag sein, ja.
Und dann plötzlich mit der Werbe, so jetzt, also jetzt müssen wir, jetzt wollen wir aber auch wirklich
jetzt
mal.
Umschalten.
Da hatten die Bayern längst aufgeholt, dann kommt mal Kinder. Mal gucken, was jetzt passiert und kommt mal nach München. Alles, was man den Bayern zu Recht verpasst hat in der ganzen Vorrunde und international, konnten die an so einem Abend hier mal zu einer
kleinen Schlachtfest machen. Aber wann ist denn der richtige Zeitpunkt, frage ich dann. Ab wann macht man denn diese Titelforderung auf?
Wirklich? Wenn man 9 Punkte Vorsprung hat und ganz entspannt sagen kann, hör zu.
Obwohl man weiß, dass man in der Umbruchsaison ist. Das ist ja die.
Eben. Ja, aber Leute, es ist doch wurscht. Lass es uns doch machen jetzt. Wir haben 9 Punkte Vorsprung. Die werden wir nie wieder haben.
Gut, den Zeitpunkt musst du natürlich auch richtig erkennen. Ne? Das ist ganz klar. Aber wie groß wäre der Aufschrei gewesen?
Der Herr Watzke redet gern auch immer wieder. Und dann, die machen sich ja gern die Welt so, wie sie ihnen gefällt. So,
okay, aber Marcel, wie groß wäre der Aufschrei gewesen, wenn Borussia Dortmund an Weihnachten gesagt hätte, okay, meine Herren, wir wollen jetzt deutscher Meister werden.
Oh, 9 Punkte Vorsprung, ab dafür.
Weiß ich nicht. Hätten die Leute gesagt, das ist Überheblichkeit.
Nein. Hättest du es gemacht?
Borussia Dortmund
gemacht?
Da noch nicht, aber ich denke...
Wann hättest du es gemacht?
Ja, ein bisschen früher. Ich hätte schon früher irgendwann geäußert, okay, meine Herren, jetzt denke ich, ihr seht die Tabelle, wir können ja alle lesen, wir sind vorne dran. Es geht nur um Bayern München oder uns. Wir können, Jungs, hört mal zu, wir können Meister werden.
Aber es ist ja unabhängig von der Öffentlichkeit. Du musst ja schauen, was hast du für ein Spielematerial, wie ticken die Jungs, und da musst du ja als Trainer schauen, was ist in dieser Mannschaft los? Kann ich das jetzt schon postulieren, formulieren oder warte ich da noch einen Moment? Und man muss ja auch den Trainer mal mit einbeziehen. Ja? Michael Zorc hat jetzt in einem Interview gesagt, er wird nie der Motivationstrainer werden. So, genau. Lucien Favre hat einen super Zugang zu der Mannschaft, auf einer ganz anderen Ebene. Und es ist die Frage, wenn da ein Trainer gewesen wäre, der mehr aus der Motivation herauskommt und der sagt, wir machen jetzt mal eine positive Zielformulierung, wir gehen jetzt voll aufs Ganze, dann wäre die Frage, wo wäre das hingegangen? Aber Lucien Favre hat nun mal andere Qualitäten. Er hat die dahin geführt, wo sie sind. Und das ist total respektabel. Aber da hat vielleicht das Quäntchen Motivationsförderung gefehlt.
Da bin ich zu 100% dabei. Auch auf was wir aus der Kabine hören. Einige Spieler, und es gibt nicht viele, die sich hinstellen und mal was sagen. Bürki ist so jemand. Reus eher weniger, obwohl er der Kapitän ist. Die sagen halt, das ist da still wie in der Kirche ganz oft. Und einmal so ein Klopp-Moment, ja, an der richtigen Stelle oder ein Daum-Moment früher, der kann da mit Sicherheit was bewegen. Und wenn Favre, es heißt in der Krise, im Erfolgsfall, er ändert seine Ansprache nicht, er ist immer gleich, sagen die Spieler. Und ich glaube, das ist auch ein Problem am Ende in so einer Phase.
Ich glaube, dass die Verantwortlichen ganz einfach das auch ganz nüchtern sehen, dass die Mannschaft diese Unerfahrenheit noch hat. Natürlich sind wir geblendet. Die Dortmunder gewinnen 3-2 in der Vorrunde gegen die Bayern in einer Art und Weise. Das war ja auch sensationell. Die haben ja alles weggefiedelt. Die Euphorie war da. Aber ich glaube schon, dass man das in Dortmund ganz nüchtern gesehen hat, gesagt, wenn die Mannschaft mal eine Krise hat, wie kommt diese neu zusammengestellte Mannschaft aus so einer Krise dann auch wieder raus? Und jetzt sieht man, dass sie vielleicht auch Recht behalten haben, da die Ziele nicht so hoch zu setzen.
Also das Entwickeln einer Mannschaft, und wir sprechen ja jetzt hier auch über eine sogenannte mentale Stärke. Auch eine mentale Stärke muss sich entwickeln. Und wenn ich jetzt hier gefragt werde, weil ich auch mit unterschiedlichen Mannschaften zusammengearbeitet habe, wann ist der richtige Zeitpunkt, um aus der Stärke zu agieren, muss ich sagen, das kommt auch wieder klar auf meine Mannschaft an. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, 1992 mit dem VfB Stuttgart. Wir hätten nie aus der Stärke heraus agieren können. Die stärkste und beste Mannschaft war Eintracht Frankfurt. Wir waren mehr der Underdog. Aber aus dem Underdog-Dasein haben wir eine unheimliche Stärke entwickelt. So nach dem Motto, keiner traut uns das zu, zeigen wir den anderen mal, wozu wir in der Lage sind, und sind dann eigentlich aus der Underdog-Rolle heraus Meister geworden. Aber nämlich eine andere Mannschaft wie zum Beispiel Fenerbahce, dort hatte ich eine tolle Mannschaft. Wenn ich nicht von Anfang an dort gesagt hätte, vor dem ersten Spieltag, wir spielen nur um die Meisterschaft geht nur um uns und wir werden Meister, dann hätte ich sogar meine Spieler verunsichert. Aber die hatten einen ganz anderen Reifegrad. Also auch hier muss man wieder ganz klar sagen, das Entwickeln einer mentalen Stärke ist genauso etwas Wichtiges wie das Entwickeln einer Grundtaktik, einer Kondition oder dergleichen. Und insofern unterliegt Borussia Dortmund auch dort einen Entwicklungsprozess. Und man hat nie etwas glorifiziert, im Gegenteil, man hat es immer etwas runtergefahren, weil auch der generelle Trend in der Bundesliga ja so ist, lieber weniger ankündigen, was ich erreichen will, damit ich hinterher über das Soll gekommen bin, damit ich hinterher mich abfeiern lassen kann, als dass ich irgendein Ziel ausgebe.
Und dann auf den Deckel bekomme.
Ja, und dann einen auf den Deckel bekomme. Das ist leider häufig so der Fall. Aber ich bin auch mehr der Typ, der aus der Stärke agiert, muss ich sagen.
Da muss man nochmal durch, weißt du was? Mentale Stärke, ich benutze die jetzt mal. Wir machen mal eine kurze Pause. Wir müssen gleich über den Aufreger des Spiels noch sprechen. Den haben wir am Anfang gesehen, der Videoassistent hat eingegriffen. Es gab dann Elfmeter für Schalke 04. Und Sie können wie immer 100.000 Euro erst einmal gewinnen. Viel Glück, bis gleich. Der Check 24 Doppelpass. In der ersten Runde haben wir diskutiert, was fehlt dem BVB. Eventuell haben sie die Ziele zu spät richtig formuliert. Jetzt gehen wir mal ins Spiel rein gestern und schauen auf diese Szene, über die alle diskutiert haben schon. Das Handspiel von Julian Weigel. Andi, erstmal geht das Spiel ja weiter. Ne? Keiner, Embolo reklamiert so ein bisschen.
Also so. ich glaube, das hat keiner von uns bemerkt. Jeder, der das Spiel gesehen hat am Fernseher.
Felix Zweier ja auch nicht.
Dass dann die Unterbrechung kam, da waren ja alle überrascht. Was ist klar, das war sicherlich ein Knackpunkt für dieses Derby. Da einen Elfmeter zu geben. Also,
ich finde die Reaktion von Hübbers. Ja. Guck mal hier. Entschuldigt sich fast, ne?
Also den Elfmeter zu geben, muss ich sagen. Geht so nicht. Jeder, der Fußball spielt oder Fußball gespielt hat, weiß, wenn man da aus 10 Zentimeter den Ball an die Hand geschossen bekommt, dann kann man nicht hier von einem Handspiel sprechen. Und da muss man dem Lucien Favre sicherlich auch mal recht geben. diese Entscheidung war viel zu hart. Ich meine, wir haben beide gespielt. Wie oft hast du mal aufs Tor geschossen? Und da ist dem Gegner der Ball an die Hand gegangen und der Schiedsrichter hat immer gesagt, nö, das war angeschossen.
Stimmt, angeschossen hieß das.
Das hieß angeschossen, nein, das war keine Absicht. Ha. So, und jetzt sind wir bei dem Punkt, wo wir diskutieren können. Also absichtliches Handspiel oder kein absichtliches Handspiel im Strafraum.
Das war eine ganz normale, abwehrtypische, fußballspezifische Aktion. Also er hat ganz normal seine Arme nur genommen, um das Gleichgewicht zu halten. Und der Videoassistent hätte auch gar nicht eingreifen brauchen, weil es keine klare Fehlentscheidung war. Und Schiedsrichter Zweier hat ja auch die ersten 30 Sekunden überhaupt nichts gemerkt, hätte es auch weiterlaufen lassen. So und das kommt hinzu, was Andi Möller sagt, dass der Ball aus 20, 30 Zentimeter kommt. Also Absicht. Gar keine Absicht. Und dann gibt es natürlich noch die ominöse Regel, Verbreiterung der Körperfläche. Also wenn der Weigel den Arm da nicht rausnimmt, dann fällt er um. Und das kannst du dir als Abwehrspieler ja auch nicht drin. Nee.
Also ich würde mir einfach wünschen, dass da die Schiedsrichter mehr auf ihr Bauchgefühl achten, einfach zu sehen, so ein Spiel zu beobachten, Fußball-Szenen zu beobachten, fußballspezifisch, weil...
Aber er geht doch noch hin und guckt sich's an. Und
also sagt, dann, es ist ja, trotzdem aber er müsste das es eigentlich schon aus der ersten Bewegung heraus richtig. Und ich muss Andi widersprechen, das ist nicht viel zu hart. Das war eine vollkommen falsche Entscheidung. Weil das hat nichts mit Fußball zu tun, wenn du in so einer Aktion das abgepfiffen bekommst. Und wir müssen einfach wieder zurückkommen, zu schauen, dass das Fußballspiel bleibt und wir uns nicht an irgendwelchen Paragraphen festhängen, um dann irgendwelche Entscheidungen hinterher zu erklären.
Also wie absurd das gestern im Stadion war. Es ist hier gerade schon angeklungen. Das hat, glaube ich, knapp 40 Sekunden gedauert. Weder der Schiedsrichter hat das offensichtlich bemerkt, noch haben die Schalker großartig protestiert, nämlich gar nicht. Ich glaube, Weigel oder sonst wer war sich auch keiner Schuld bewusst. Die Trainer standen auch am Spielfeldrand völlig ahnungslos. Dann kommt dieser Eingriff durch den Videokeller. Und das Problem ist nicht, also für Dortmund ist es ein Problem, dass er den Elfmeter gegeben hat. Trotzdem hätten sie das Spiel niemals verlieren dürfen, wenn sie Meister werden wollen. Das nur mal vorweg, das hat miteinander nichts zu tun. Das Absurde und das Schwachsinnige ist diese Regel. Die gehört weg. Die ist in dieser Form absoluter Käse, so wie das gerade schon angeklungen ist. Du kannst nichts machen, wenn du aus so kurzer Distanz angeschossen wirst. Er muss die Arme haben, um sich irgendwie im Gleichgewicht zu halten. Das ist Käse, das Ding muss weg. Das versteht keiner. Oder es muss klar definiert werden und dann darf das kein Elfmeter sein.
Das Problem ist natürlich nicht der Schiedsrichter. Zweier ist ein guter Schiedsrichter.
Es ist auch nicht der Videokeller. Leute, lass uns nicht alles durcheinander. Das Problem ist die Regel. Du hast eben gesagt, wir können uns nicht an irgendwelchen Paragraphen festhalten. Doch, das müssen wir leider. Also sonst wären wir verrückt. Wenn eine Ampel rot ist, ist sie entweder kurzrot oder langrot. Völlig wurscht. Wenn
aber sie mit Verbreiterung der Körperfläche diese Regel Absicht oder nicht?
Ich komme doch am Ende noch zu dir. Wenn rot ist, ist rot. Nur irgendwann muss es klar sein. Uns ist allen klar, wenn ich bei rot über die Ampel fahre, wenn es gerade auf rot geschaltet ist, macht das Aua. Wenn ich erwischt werde, macht es richtig Aua. So. Jeder muss wissen, woran er ist. Inzwischen weiß keine Sau mehr, woran sie ist. Der Schiedsrichter kann nichts dafür. Der Videokeller kann nichts dafür. Es gibt den Körperfläche vergrößert. Darauf fällt ihm in Köln ein, ach du Schande, der Körper, das können wir nicht haben, wenn das in der Zeitlupe nochmal gesehen wird. So, darauf zwei. Ja,
natürlich können die was dafür, an, weil die gucken sich das zusammen an.
Ja.
Und dann können sie auch zu dem Entschluss kommen.
Die Körperfläche ist vergrößert.
Ja, aber solange wir den Entschluss kommen, dass das nicht aktiv ist, dass er den Ball nicht wegklopft.
Bist du schon wieder so weit. Mit der Körperfläche soll er auch noch abklopfen.
Ich sage, dann ist es eine aktive, wirklich klare
Bewegung. Man muss sich doch nur eine Frage stellen. Ist es Absicht? Oder ist das keine Absicht?
Und
wenn ein Mensch auf die Idee kommt, bei der Betrachtung dieser Bilder zu sagen, das ist Absicht, dann hat er mit Fußball nichts zu tun.
Aber Muni, das habe ich doch ganz klar gesagt. Ja, natürlich. Ist doch ganz einfach. Geht der Ball zur Hand?
Oder geht die Hand zum Ball?
Ja. Das ist der große Unterschied bei dieser Diskussion.
Deswegen sage ich, in dieser Form muss diese Regel modifiziert werden oder weg.
Transparent. Ja. Alle müssen sich mal nach der Saison zusammensetzen. Spieler, die Clubs, Trainer, alle sollten mal einfach mal laut und deutlich sich irgendwo hinsetzen und sagen, pass auf, lass uns mal über die Handregel reden. Wie wollen wir es auslegen? Und dann brauchst du auch noch nicht das große Board von diesen alten Knackern in London, sondern du kannst in aller Entspanntheit hier sagen, wir werden es jetzt so auslegen. Und dann wissen wir alle, woran wir sind. Da wird es immer noch kleine graue Punkte geben, mit denen kann ich aber super leben. Aber hier, Körperfläche, Absicht, Nicht-Absicht, Leute, das ist ja, Entfernung, welche Entfernung, ab wann muss ich mit dem Rechenschieber über den Platz rennen?
Was denn? Schnauf einmal durch, bitte einmal.
Nein, weil das auf
nein, weil Laura uns ist muss die Regel nochmal näher bringen.
Die Regel 12, um genau zu sein. Also, da heißt es nämlich, Fouls und unsportliches Verhalten. Handspiel, ein Handspiel liegt vor, wenn ein Spieler den Ball absichtlich mit der Hand oder dem Arm berührt. Aber wie ihr eben auch schon gesagt habt, ist eben die Frage, kommt der Ball zur Hand oder eben andersrum. Also, da muss vielleicht noch mal ein bisschen dran geschraubt werden. Es ist auch eine interessante Statistik. Es gibt nämlich bislang in dieser Saison 29 Handelfmeter, die gepfiffen wurden. So viele wie nie zuvor. Also, es gab mal eine Saison, da gab es 20 mehr, aber niemals. Und letzte Saison übrigens gerade einmal 8. Also da sieht man auch die Entwicklung, dass das immer häufiger passiert. Und der Schiri gestern, Felix Zweier, der hat sich natürlich auch nach der Partie dazu geäußert, warum er eben in diesem Fall genau so entschieden hat.
Für mich in der Auslegung und auch in der Entscheidungsfindung absolut bestätigt. Wir hatten nun mal Vergehen, die zu direkten roten Karten führen, und wir hatten auch eine Handspielsituation, die nach On-Field-Review und Hinweis aus Köln, weil ich in der Szene halt selbst keine klare Wahrnehmung hatte, die einfach nach aktueller Auslegung hier in Deutschland und auch absolut international dann zum Strafschuss führen. Und insofern ist man als Schiedsrichter natürlich dann auch froh und erleichtert, wenn man seine Wahrnehmung auf dem Platz und das, was man dort entschieden hat, im Nachhinein noch bestätigt sieht. Weil der Arm auf Schulterhöhe waagerecht abgespreizt ist, das ist eine Vergrößerung der Körperfläche, damit wird der Ball abgeblockt, und insofern ist das ein strafbares Handspiel nach aktueller Auslegung, nochmals international und auch in Deutschland. Und diese Auslegung besteht seit Saisonbeginn. Es gibt da keine Veränderungen. Das ist immer so gehandhabt worden, beziehungsweise soll immer so gehandhabt werden. Fehler passieren auch uns Schiedsrichtern, aber in dem Fall ist es sehr, sehr eindeutig, auch nach Ansicht der Fernsehbilder. Der Arm ist abgespreizt. Und die Auslegung sagt eindeutig, das ist die unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche und somit ein strafbares Handspiel.
Also, Felix Zweier hat gesagt, er ist froh und erleichtert, dass seine Wahrnehmung bestätigt wurde. Andi, seine Wahrnehmung war?
Nein,
das eigentlich gar keine.
Er hat weiterspielen lassen. Das war eine falsche Entscheidung. Oder?
So sieht's aus. Er hat weiterspielen lassen.
Das war weiterspielen lassen.
Die wurde ja nicht bestätigt dann, ne?
Korrekt.
Ja. Also falsch. Was hat er da erzählt gerade?
Ist falsch, alles falsch.
Alles falsch.
Es war kein Elfmeter. Was er gesagt hat, dass der Arm und die Hand in Schulterhöhe gewesen wäre, das wäre irgendwo hier oben gewesen, das war ja auch nicht der Fall, sondern der Julian Weigel hat eine ganz normale sportliche Haltung gehabt, wollte zum Ball gehen, und der Ball ist ihm vielleicht in Hüfthöhe auf 10 Zentimeter an die Hand.
Der Arm, also Zweier redet 3 Minuten lang und ein Wort fällt überhaupt nicht, oder 2 Wörter, Absicht, ja oder nein. Und das ist der Punkt, er zieht sich zurück auf Regularien, erklärt das, aber was übergeordnet quasi drüber stehen muss, ist es Absicht oder nicht, das bringt er nicht zum Ausdruck. Er hätte ja sagen müssen, ja, Julian Weigel hat absichtlich mit der Hand gespielt. Diesen Satz sagt er nicht, und das ist doch das Entscheidende. Wenn er nicht zu diesem Schluss kommt, dass er diesen Satz sagen kann, dann war es eben kein Elfmeter.
Aber
sich zurückzuziehen auf so eine Regelung, das ist wirklich...
Ist doch so, das ist kein Problem der Schiedsrichter. Wir haben sehr gute in Deutschland. Das ist kein Problem des Videobeweises in Köln. Das ist ein Problem der Regelauslesung. Das ist das IFAB, das International Board in der Schweiz. Die 8 Herren, die sich da regelmäßig zusammensetzen. Das muss modifiziert werden. Die Handspielregel führt regelmäßig zu Irritationen. Das sind meistens diese Meinungs-
und Interpretationsfragen. Ne? Er ist schon lange dabei, Felix Zweier.
Ja, aber Probleme gibt es doch immer bei diesen Interpretationsfragen.
Warum kann er nicht einfach sagen, so, für mich war es ein Handspiel, bup, fertig, aus.
Ja.
Aber kann er nicht sagen.
Warum kann er es nicht sagen?
Weil er es gar nicht gesehen hat, der hat es weiterlaufen.
Ja, aber dann eiert er da rum so.
Ja, natürlich eiert er rum.
Ja gut, weil er die Spielleitung nicht alleine trägt. Er hat ja nicht die Spielleitung alleine auf dem Platz, er hat ja die Leute im Keller.
Aber er entscheidet.
Ja, aber er ist ja nicht alleine. Er entscheidet ja nicht alleine das Spiel. Er leidet auch nicht alleine.
Hätte doch gar nicht eingreifen müssen aus dem Kölner Keller, weil es keine gravierende Fehlentscheidung ist. Deswegen hätte der Kölner Kellner sich überhaupt nicht melden müssen.
Er hat das Handspiel nicht gesehen. Er sagt doch selber, er hat das Handspiel nicht gesehen.
Aber es war ja auch keine gravierende Fehlentscheidung.
Doch, es ist in dem Moment, wo es ein Handspiel ist und er sieht es nicht, dann ist es eine gravierende Fehlentscheidung. Es ist ja nicht seine Bewertung gewesen. Er hat ja nicht das Handspiel gesehen und gesagt, das ist aber unabsichtlich, deswegen lassen wir es laufen. Wenn dann Köln eingreift, dann können wir den Laden ganz dicht machen. Das war es aber, glaube ich.
Wisst ihr, das Publikum auch noch ratlose Gesichter. Ihr wisst auch nicht mehr, was los ist so richtig.
Wisst ihr, was ja das Schlimme ist mittlerweile? Das hört man halt immer wieder auch aus den Mannschaften, dass teilweise angefangen wird, das bewusst zu trainieren, so ein Käse.
Ja,
ja, aber das kannst du jetzt nicht trainieren hier, oder?
Nein, also, aber schieß doch häufiger mal an die Hände. Warum denn nicht? Irgendwann pfeift wieder ein.
Naja, also das wird nicht passieren. Ja,
also lange Rede, kurzer Sinn. Die Regel muss modifiziert werden. So.
Und zwar für alle begreifbar, Absicht oder nicht. Und dann wird es immer noch Spielraum geben und damit kann man doch super leben.
Okay.
Eine richtig falsch empfundene Entscheidung war das im Pokalspiel, das Foul bei Werder Bremen. Da hat ein Schiedsrichter, finde
ich, perfekte Überleitung deswegen zu dem Thema gute Schiedsrichter. Komm, wir gucken uns die Szene nochmal an. Hier.
Ja, da hat ein Schiedsrichter kein Gespür dafür, was da passiert in der Szene. Ja. Er hat kein Gespür für das Spiel. Wo stehen wir? Und mir geht es nicht darum, dass einer willkürlich da in der 20. pfeift, in der 50. nicht. Aber hier sage ich, pass auf, das wird, glaube ich, eine Entscheidung, die entscheidet, wer ins Pokalfinale einzieht. Da gehe ich mal raus und gehe mal gucken. Ja. Da nicht auf die Idee zu kommen.
Hier ist natürlich das Problem, dass du ein Kommunikationsproblem hast. Siebert hat, glaube ich, ein Kontaktvergehen unten an den Füßen wahrgenommen. Der Videoassistent Kampka hat ein Vergehen oben an den Händen wahrgenommen, also so ein leichter Schubser. Das war ein Kommunikationsproblem. Aber das zeigt natürlich, dass gerade bei Foulspiel im Strafraum und eben gesehen bei Handspiel, bei diesen Interpretationsfragen, da in diesen Bereichen gibt es die meisten Probleme. Bei Abseits, bei den kalibrierten Linien läuft es ja besser als am Anfang der Saison.
Da hat er ja auch die Möglichkeit gehabt, rauszugehen, sich das anzuschauen und dann einfach nochmal zu prüfen, so, Mensch, liege ich mit meiner Wahrnehmung
gerade, wenn sie sich nicht einig sind. Genau. Ne?
Nee, dann hätten sie ja weiter geredet auch. A, wäre das Theater damit schon mal halbiert worden, weil alle gesagt hätten, okay, da guckte sich jemand an, der Fairness halber. Und wenn sie sich angeguckt hätten zusammen, nochmal hätten sie gesprochen und dann wäre der Fehler und die Kommunikationspanne gar nicht passiert im Zweifel.
Deswegen müssen wir schön trennen, wirklich, weil sonst geht es fürchterlich durcheinander. Das war schlecht Geschiedsrichter.
Ja.
Das in Dortmund liegt Regel. An der gottverdammten Regelauslegung, so wie wir sie hier in der Luft irgendwo haben, mal mehr, mal weniger, mal.
Aber ich komme aus einer Zeit, Marcel, du hast noch, wir wissen doch noch beide aus Kölner Zeiten, wir haben öfter Fußball gespielt an der Sporthochschule, hin und wieder. Wir kommen da noch beide aus einer Zeit, wo es hieß, ein guter Schiedsrichter ist der, der nicht auffällt. Jetzt habe ich Mittwochstheater in Bremen, jetzt habe ich freitags bei den Spielen Theater, samstags hier beim Derby, jetzt habe ich Champions League dienstags, mittwochs neulich bei Man City, auch Videobeweisgeschichten. Wir können doch nicht jetzt montags bis montags, also 8 Tage in der Woche über den Videobeweis reden. Also er nimmt meines Erachtens insgesamt auch viel zu viel Raum ein.
Nur wenn er, nur wenn er nicht... Manchester City gegen Tottenham war alles richtig. Alle Videobeweisgeschichten waren völlig richtig.
Ja, korrekt, ja.
Und damit musst du leider leben. Das, was wir gespielt haben an der Sporthochschule, war mit Verlaub ein wenig vom Tempo her, aber schon in die Richtung, nur ein bisschen weniger.
Hat keiner zugeguckt, Gott sei Dank.
Der Fußball hat sich auch in der Form entwickelt. Das ist so dynamisch, so schnell geworden. Ich glaube, wenn es das Hilfsmittel gibt, aber es ist ein Hilfsmittel und nichts anderes. Nur wenn ich in so einem Spiel stehe, wie am Mittwoch, und dann nicht sage, pass auf, puh, der hat ihn nicht umgehauen, er hat ihm nicht beide Beine gebrochen, es ist 10 Minuten vor Schluss, ich gucke mir das jetzt mal an.
Aber der Videobeweis ist doch das Hauptthema mittlerweile beim Einzug ins Pokalfinale, bei den zwei wichtigsten Entscheidungen im Spielbetrieb, Pokalfinale und Meisterschaft, tritt der Videobeweis auf. Mittwoch, Bremen-Bayern, wer kommt ins Finale? Gestern, wer wird Meister, wer steigt ab? Und jedes Mal ist der Videobeweis das Hauptthema, das kann es doch nicht sein.
Deswegen gibt es schon eine Gemeinsamkeit für mich, Marcel, zwischen diesen beiden Szenen, Bremen als auch Dortmund. Der Schiedsrichter, das ist doch der Chef auf dem Platz, der muss doch wieder dahin kommen, dass er diese Szenen wirklich adäquat einschätzen kann. Und wir näher zum Fußball zurück. Wir technologisieren den Fußball, digitalisieren ihn, aber letztlich passiert das auf dem Fußballfeld und wir brauchen wieder Persönlichkeiten, die das erkennen, die den Mut haben zu klaren Entscheidungen. Gut. Und wir müssen wegkommen dazu, dass man sich auf irgendwelche Regularien zurückzieht. Also das ist meine Meinung.
Aber Regularien und Video ist ein Unterschied.
So, wollen wir mal...
Es steht oben drüber, der Schiedsrichter auf dem Platz ist der Chef des Verfahrens. Das kriegst du jedes Mal wieder gesagt. Ja. Er macht sich doch aber nicht kleiner, wenn er sich eine Szene anguckt. Wenn der Videobeweis am Mittwoch, wenn er da hingegangen wäre, hätten wir über den Videobeweis, glaube ich, nicht furchtbar lang diskutiert. Denn jeder normale Mensch, der auch nur halbwegs bei klarem Verstand ist, sieht, dass der Torhüter den Ball hat, als der den schubst. Absolut. Also irgendwo muss man dann sagen, wenn das ein Elfmeter ist, dann allerdings, lass uns Elfmeterschießen machen von der ersten Minute an.
Warum macht man bei einer Elfmetersituation und bei einem Tor ja oder nein, warum ist denn da nicht das Angucken verpflichtend? Warum muss er das
das dann nicht sogar angucken. Das kann man
vielleicht
doch auch
müssen so. Wir da hinkommen.
Ja, oder? Wenn es um Tor geht oder Elfmeter oder eine rote Karte.
Es sind nicht so viele Sachen, die da hinkommen, dass man sagt, bei einer so entscheidenden Szene
musst du gucken. Komm, rote Karte, musst du gucken, Ende.
Ja. So. Hast du gerade irgendwas vom Bayern-Bonus erwähnt?
Nee, null.
Wann? Haben wir das falsch verstanden? Nein.
Ich habe nur gesagt, dass aber das Deutsche...
Habe ich auch gehört.
Dass der Einzug,
habt ihr das auch so ein bisschen? Ja,
ja. Nein, nein. Ich habe nur gesagt, es geht um den Einzug ins deutsche Pokalfinale. Es geht um die deutsche Meisterschaft. Und da reden wir hier mittwochs und samstags und sonntags über den Videobeweis. Ich finde, ich komme aus einer Zeit, wo der Schiedsrichter dann gut ist, wenn er nicht auffällt. Und mir ist das too much. Dass es den Videobeweis gibt, finde ich in diesen Zentimeterfragen, in diesen Bereichen, ist es innerhalb des Strafraums, außerhalb des Strafraums, ist es abseits, ja oder nein? Da finde ich, bei diesen technischen Sachen ist es eine große Hilfe geworden. Und dann hat es auch Fröhlich und Dries gut gemacht, in der Theorie zumindest. Das läuft. Mein Problem habe ich, oder ich habe ein Problem bei den Meinungsfragen, Interpretationsfragen, Foul, ja oder nein, Absicht oder nicht. Und hier bei dem Elfmeter haben wir es ja eben gesehen. Dieses Zusammenspiel, die Kommunikation zwischen Schiedsrichter und Videoassistent, die ist natürlich verbesserungswürdig.
Wir schauen jetzt mal wieder auf die sportliche Situation. Also die Schwächen von Borussia Dortmund noch nach einem einzigen Spot. Ich kriege dann auch wieder mal. Natürlich. So, sind wir jetzt zurück. Hier nach Dortmund begrüßen Olli Müller. Olli, guten Morgen.
Guten Morgen nach München.
Ist noch Training? Ja, ich glaube schon. Ne? Oder was sehe ich da im Hintergrund?
Ja, es läuft hier noch im Hintergrund. Da sind die Reservisten. Und ja, stimmungsmäßig, die Frage wird wahrscheinlich kommen. Ist eine rhetorische Frage, logischerweise, am Tag nach einem verlorenen Revierderby gegen Schalke 04. Hier in Dortmund, logischerweise, hat man den Blues. Das gilt für die Spieler, das gilt für die Fans. Denn es ist leider Gottes der zweite Wirkungstreffer, den der BVB hat einstecken müssen. Und ich glaube, für die Fans ist es fast noch schlimmer als diese 0-5-Niederlage beim FC Bayern München. Ausgerechnet gegen Schalke 04, den Erzrivalen, für den in dieser Saison ja nicht sonderlich viel zusammengelaufen ist, hat man sehr wahrscheinlich die Meisterschaft verloren. Und das schmerzt natürlich extrem.
Olli, schauen mal kurz auf das 2:1 für Schalke. Standardsituation, Andi, wir haben es eben schon angesprochen. Warum kriegen Sie das nicht in den Griff, die Dortmunder? Guck mal, Sané springt aus dem Stand hoch. Es sind drei Mann um ihn herum. Ich meine, das ist natürlich eine Kante, aber versuch's mir zu erklären.
Ja, es ist schon auszusehen, dass das eine Schwäche ist vom BVB. Die Standessituation, das haben wir ja auch in München schon gesehen.
In München haben Sie Raumdeckung gespielt. Jetzt Sie haben danach Manndeckung. Was spielen Sie jetzt?
Zeit Raumdeckung gespielt. Wir spielen jetzt seit kurzer Zeit Manndeckung. Das sollte das auch gestern sein. Und der Birki war gestern extrem angefressen, der sich wirklich seit Wochen und Monaten schon darüber aufregt. Und der hat gestern kapituliert, der hat gesagt, macht ihr Journalisten das, ich sag dazu gar nichts mehr, die kapieren es nicht.
Ja gut, also das Tor darf nie fallen, das sind vier Mann um Sané rum und der geht alleine aus dem Stand zum Kopfball. Ist klar, es ist eine Schwäche, man hat das gestern auch gesehen, bei jedem Freistoß, auch im Mittelfeld, im Halbmittelfeld, sind sofort die Schalker Innenverteidiger nach vorne gerannt und da kam das Ding lang. Gut, das ist, denke ich, auch ein Lernprozess, ein Reifeprozess, dass eine Spitzenmannschaft auch haben muss, dass sie gerade bei Standardsituationen hellwach ist und solche Dinge auch verteidigt.
Aber hier stehen drei Spieler, was heißt Lernprozess? Hier stehen Akanji, Delaney und Witzel.
Das kann man,
drei Mann
beim Spieler. Das kann man sich alles hart erarbeiten im Training.
Drei Mann beim Spieler.
Ja, dann fragen wir Olli doch mal, ob die gerade Standard trainieren.
Ja, momentan nicht. Momentan versucht man Flanken zu verwerten, also eine auf die Offensive ausgerichtete Trainingseinheit. Ich habe aber auch das Gefühl, so häufig wie Borussia Dortmund bei Standards gegen sich schlecht ausgesehen hat in der laufenden Saison, dass sich da im Kopf irgendwas verfestigt hat. Man hat in der Tat umgestellt, es sollte dadurch besser werden und dann taten sich die nächsten Probleme auf. Es ist sehr viel, was in der Psyche sich abspielt beim BVB in der Rückrunde. Immer dann, wenn die Mannschaft im Grunde genommen etwas zu verlieren hat, vom Gefühl her, da tut sie es auch prompt. Und speziell gegen Gegner, die, sagen wir mal, auch eine eher destruktive Spielweise an den Tag legen, die dem BVB wenig Räume geben, dann tun sie sich einfach schwer, darauf zu reagieren. Das ist auch der Grund für mich, dass man sich so massiv über diesen Elfmeter-Pfiff aufgeregt hat. Da ging es weniger darum, dass diese Regel in der Tat schwer zu verstehen ist, dass das quasi auch Unsinn ist, sondern es geht darum, dass solch ein Rückschlag ausreicht, um den BVB nachhaltig aus dem Tritt zu bringen. Das zeigt einfach, dass ja. der Mannschaft von Lucien Favre so was wie titelreif ist.
Olli, wir haben auch dafür eine Szene, einen Beleg. Vielleicht kann Christoph uns das mal analysieren. Der BVB hat unwahrscheinlich viel Ballbesitz gehabt. Hier sehen wir es, Christoph. Aber es kommt nichts dabei rum. Ne? Es ist,
ja, das ist
woran liegt es? Kein Tempo.
Ja, das ist
Schalke steht natürlich gut, klar.
Das ist das typische Ballbesitzspiel, was durch sehr viele Quer- und Lateralpässe ausgezeichnet ist. Man will damit den Gegner müde spielen. Oft spielt man sich selber dabei müde. Das Suchen nach der Lücke mit dem, sagen wir, auch risikobehafteten Steilpass, Pass in die Tiefe bleibt aus. Und so ist das wie so ein Handballspiel, das Spiel um den Kreis herum ohne Abschluss. Und das bevorzugt aber auch Borussia Dortmund in vielen Situationen, bis sie eben dann die Lücke finden und entsprechend durchspielen können. Hier gegen Schalke ist ihnen das nicht gelungen. In vielen anderen Spielen ist ihnen das gelungen. Wir müssen eben da eine bessere Symbiose zwischen, sagen wir mal, Ballbesitz und auch risikoreichen, mutigen Spiel in die Tiefe, in die Spitze finden. Und hier war das mehr, sagen wir mal, ein reines Ballbesitzspiel. Und das ist als Mittel zum Selbstzweck, ist, glaube ich, nicht das probate Mittel, also das falsche Mittel.
Olli, ist es vielleicht auch so oder täuscht der Eindruck, dass der BVB auch immer dann Probleme hat, wenn er auf eine Mannschaft trifft, die sehr aggressiv agiert?
Ja, in der Tat. Dann findet man häufig nicht die richtigen Mittel. Man verspürt auf einmal eine gewisse Form von Verunsicherung, weil Spielzüge unterbrochen werden. Das war ja in der Tat gestern auch ein Problem. Schalke 04, Huub Stevens, der alte Fuchs, hat mit sehr vielen taktischen Fouls agieren lassen. Das hat Borussia Dortmund nervös gemacht irgendwann. Und diese beiden Frustfouls, die dann passiert sind von Marco Reus und von Marius Wolf, die sind sicherlich auch irgendwo in diesem Kontext zu sehen. Das wiederum ist irgendwo ein mentales Problem. Das ist etwas, was die Mannschaft bislang noch nicht geschafft hat. Sie hat sehr viele Entwicklungssprünge in dieser Saison gemacht, positiver Art in der Hinrunde. Aber sie hat es noch nicht verstanden, gerade unter Druck, gerade gegen destruktive Gegner, die Ruhe zu bewahren und dann die geeignete Strategie zu wählen, um das Spiel doch noch zu gewinnen.
Jetzt hat Lucien Favre nach dem Spiel gesagt, Meisterschaft ist vorbei. Wie ist das denn angekommen?
Wie ist das angekommen? Zum einen ist es wahrscheinlich eine Aussage, die die Stimmung der BVB-Fans direkt auf den Punkt trifft. Das Gefühl hatte gestern eigentlich jeder, auch wenn da natürlich rechnerisch noch was geht. Nur man hat so das Gefühl, eigentlich ist es vorbei, weil die Mannschaft wird Zeit brauchen, um sich von dieser Derby-Niederlage zu erholen. Ich glaube nicht unbedingt, dass der Kalkül dahinter ist, dass er dadurch die Bayern jetzt vollends in Sicherheit wiegen will, sondern ich glaube, da ist er einfach ehrlich gewesen. Er war sehr emotional gestern nach dem Spiel. Und deshalb, also die Fans sind der gleichen Meinung. Und ich glaube, dass es sehr, sehr schwer werden wird, Borussia Dortmund die Mannschaft jetzt noch einmal aufzurichten für die restlichen Spiele.
Christoph, hättest du auch sowas gesagt?
Ich sehe das auch als eine sehr ehrliche Aussage von Lucien Favre an. Die ist kein Kalkül, das ist nicht Lucien Favre, sondern er spricht hier ehrlich. Das war der zweite wirklich Tiefschlag, wo sie auf die Bretter gegangen sind nach dem 5:0 in München, was eben den klar vor Augen geführt hat, wir sind noch nicht so weit, trotzdem haben sie Tolles erreicht. Aber jetzt hier ehrlich zu sein, das ist Lucien Favre und das sollten wir ihm eigentlich auch so abnehmen und jetzt nicht etwas da hineininterpretieren.
Jetzt haben wir viel.
Ja, trotzdem, wenn du das Ziel ausgibst, ich will deutscher Meister werden, dann geht mir das doch ein bisschen zu schnell in so einer Situation gleich zu sagen, okay, das war's, wir geben auf. Das Rennen geht bis zum Schluss und man kann
das
nie.
Das ist doch nicht gesagt,
wir geben auf. Ich will jetzt keine Plattitüden sagen, aber das geht mir viel zu schnell. Also er ist ehrlich gewesen, aber ich hätte mir gewünscht, dass er da mehr Kampfgeist zeigt und auch nochmal diese Atmosphäre.
Machen wir gleich.
Du weißt, was ich meine.
Ja, ganz in Ruhe machen wir das. Wir haben noch genug Zeit. Über die Trainer sprechen wir sowieso noch. Huub Stevens müssen wir auch noch erwähnen. Also, der wurde gestern dann richtig gefeiert. Also, Olli, nochmal vielen Dank nach Dortmund. Sie können nochmal 100.000 Euro gewinnen. Und dann sind wir gleich wieder hier. Hi, von Adelmoment. Live aus dem Wildhotel am Münchner Flughafen. Wir sind zurück beim Check24 Doppelpass. Wir sprechen nochmal über das Revierderby. Rote Karte von Marco Reus haben wir schon angesprochen. Es gab noch eine zweite. Die schauen wir uns dann vielleicht auch nochmal an. Ja, du hast sofort im Stadion wahrscheinlich gedacht, jo.
Ja gut, das war relativ
offensichtlich.
Das war noch eine Spur heftiger als die von Reus. Beide eindeutig, aber die war
Jemand anderer Meinung? Andi Nene.
Ja, es ist immer...
Also die Blöde ist natürlich, der Ball ist weg. Ne?
Ja. Ist immer klar.
Ist noch schlimmer, ne?
Wenn ein Spieler von hinten in die Beine reingrätscht, ich denke...
Wenn er Pech hat, wird es schlimmer noch.
Wird es schlimmer, also, ja.
Das ist
da gab es ja auch keine Diskussion von Dortmunder Seite hinterher und auch nicht während des Spiels. Das war zu das eindeutig.
Reus zum Beispiel, der nach dem Spiel dann sagt, nicht jetzt Hand spielen, sondern das war
dumm von mir.
Ganz, ja. Und das war eine eindeutige rote Karte. Sowas finde ich.
Überhaupt, dass es sich stellt, da gibt es
so,
andere Spieler,
das die sind durch den Seitenausgang.
So muss es sein, ja.
War noch das Beste.
So, gut. Ich wollte mit dir auch gar nicht diskutieren über die Szene, aber ich habe noch zwei andere für euch. Ne? Gucken wir uns die mal an. Stuttgart gestern. Christoph.
Ja, auch dort hat Stuttgart mit sehr hohem Körpereinsatz gespielt und es gab auch einige Situationen.
Das gibt jetzt nur Gelb.
Ja, weil hier eben die Beurteilung
von der Seite.
Von vorne Seite kommt und nicht von hinten. Das ist eben der Unterschied, klar. Und insofern kann man dieser gelben Karte dazu stimmen und muss nicht die rote fordern.
Genau die Situation gab es beim Derby ja auch noch, glaube ich, McKennie war es.
Ja,
wo die Dortmunder
genau.
Hinterher auch natürlich rot fordern. Ja. Kam auch von der Seite und hat zwei ja gesagt, eben Seite, die anderen waren von hinten.
Richtig.
So, dann die zweite Szene aus dem Spiel. Eine Außenlinie. Sosa. Andi oder Boris? Wer möchte? Am besten alle.
Also mit gestreckter Sohle.
Man hört den Schrei. So, man sieht die gelbe Karte.
Oh, der Schiedsrichter war, denke ich, hat eine sehr gute Sichtposition gehabt.
Also für mich
war es nicht von hinten?
Für mich?
Von vorne, von der.
Also für mich ist eindeutig rot, weil es ist offene Sohle, es geht auf die Höhe der Achillessehne, auf den Knöchel. Und alles, was oberhalb des Knöchels ist, ist grob unsportlich und glatt rot.
Sehe ich auch so.
Ja, auch hier muss man mit sagen, nimmt der Spieler Sosa eine Verletzung des Gegenspielers leichtfertig in Kauf. Und insofern könnte sich keiner beschweren, wenn hier die rote Karte gegeben wird. Ist er mit der gelben sehr großzügig davongekommen.
Ist es eine krasse Fehlentscheidung? Da sind wir wieder beim Thema.
Es ist an der Grenze zur krassen Fehlentscheidung. Sowas ist korrigiert worden, weiß ich, in Freiburg, glaube ich, der aus der Schweiz kam. Der AW, der geht in so einen Zweikampf, der wird nur mit Gelb bewährt. Stimmt. Und dann haben die gesagt, das ist rot. Also hier kannst du sagen, pass auf, wenn du das mit der Gelb laufen lässt, was kommt in der nächsten Szene? Du schaffst ja da auch ein Klima. Und vielleicht sollte man den Stuttgart dann auch mal jetzt mitteilen, bei allem Abstiegskampf und aller Werbe. Und wenn ich schon höre, ihr müsst aggressiver reingehen. Aggressiv ist ein negativ besetztes Wort. Mein Leben lang habe ich das nicht begriffen. Mit Einsatz. Aber das hier ist, sie werden kein Spiel mit 11 Mann beenden, wenn das so weitergeht. Das kannst du so nicht machen.
Wobei ich generell sagen kann, ich bin da voll auf der Seite von Marcel, wobei Aggressivität ist eigentlich für uns im Fußball ein Allerweltsbegriff. Der wird jetzt nicht so dramatisch aufgefasst, der wird fast inflationär sogar gebraucht.
Das meine ich.
Den soll man nicht überbewerten. Aber bei der Beurteilung der Szene müssen wir mal wieder dran denken. In der Zeitlupe sieht die Aktion viel dramatischer aus, als sie in der Echtzeit
für
den Schiedsrichter darstellt. Immer. Jegliche Zeitlupenwiederholung dramatisiert die Situation, die in der Echtzeit eigentlich nicht diese Wucht, diese Dimension hat.
Aber sie waren natürlich auch monatelang im Hasenfußmodus, die Stuttgarter. Und gestern haben sie sich gedacht,
es jetzt, meintest du,
neuer oder? Trainer, Riesenchance, näher ranzukommen an Platz 15. Deswegen haben sie nochmal richtig Gas gegeben. Ich glaube, dass man das nicht überinterpretieren darf. Sowas passiert einfach mal. Aber in der Szene hätte ich ganz klar rot gegeben.
Aber Christoph, wenn das Foul vor deiner Trainerbank passiert, gegen deinen Spieler, da will ich dich erleben.
Sag ich. Ne, brauchst du nicht, da springe ich auf.
Da rennst du auf den Platz, sage ich dir.
Auf den Platz, ja, logisch.
Das Foul... In der Zeitlupe sieht es noch brutaler aus, aber ich denke auch live sieht es auch hart aus.
Ist eine harte Sache.
Mein Lieblingsspruch, wenn ich das mit einem von euch hier draußen jetzt mache, habe ich ein Problem mit den Sicherheitsbehörden. Das ist doch klar. Das ist justiziabel. Hör auf, wenn er ihn richtig trifft,
also komm,
spielt er nie wieder Fußball.
Jetzt haben wir die Szene.
Wer sowas in Kauf nimmt, muss raus.
Den lange genug durchgekaut ist, wollen wir gleich mal ein bisschen über,
ja noch lernen im Leben,
über die Trainer reden. Ne? Christoph hatte auch so seine Meinung zu. Laura, mach das mal weiter.
Ja, wir haben Sie natürlich gefragt heute, wie es um die Aussage von Lucien Favre steht. Er hat ja mehr oder weniger die Meisterschaft schon abgeschenkt. Und hier sehen Sie auch den aktuellen Stand. Also 59% von Ihnen sagen, ja, das kann man durchaus machen als Trainer von Dortmund eben zu diesem Zeitpunkt. Und 41% sagen, nein. Und genau so sieht eigentlich auch mehr oder weniger das Netz aus. Ziemlich geteilt alles. Zum Beispiel haben wir beim Live-Blog unter sport1.de eine Aussage. Der BVB hat gestern auf allen Ebenen während des Spiels und nach dem Spiel komplett die Nerven verloren. So wird man kein Meister. Und lustigerweise sind das genau alle, eigentlich alles die Dortmund-Fans, die genau dieser Meinung sind, sich also dem Trainer Lucien Favre anschließen. Wir hatten eben schon so ein bisschen den Bayern-Bonus bei Boris angesprochen. Und Boris, du warst nicht der Einzige, der es im Kopf hatte, kann ich dir schon mal sagen. Hier ein netter Tweet: Bevor das Spiel vom Mittwoch in Vergessenheit gerät, ist wieder an der Zeit, über den Bayern-Bonus zu sprechen. Der Elfmeter wurde bestimmt nur deswegen gepfiffen. Wahrscheinlich hatte Uli Hoeneß vom Tegernsee seine Finger im Spiel mit dabei. Also wären definitiv Wunderhände, ne, von Uli Hoeneß. Ich rate Ihnen auch noch, sich bei Sport1 mal durchzuklicken. Da gibt es auch noch einen interessanten Kommentar. Da heißt es auch, BVB eines Meisters nicht würdig. Es lohnt sich definitiv, da mal vorbeizuschauen. Und Sie haben uns ja auch angerufen und Ihre Meinung erzählt. Also, da hören wir mal rein.
Ich gebe Lucien Favre vollkommen recht. Die Meisterschaft ist für den BVB abgehakt und für den FC Bayern München entschieden.
Ja, ich denke, dass diese Resignation von Lucien Favre zwar verständlich, aber meiner Ansicht nach zu früh ist. Zum einen ist das Bayern-Spiel heute noch nicht gespielt. Zum zweiten zeigt das eine resignierende Haltung, die meiner Meinung nach momentan überhaupt noch nicht angebracht ist. Es sind noch 9 Punkte zu vergeben und auch beim FC Bayern müssen noch nicht 9 Punkte sofort eingefahren sein.
Ja, so wie Dortmund aufgetreten ist, denke ich schon, dass der Trainer das durchaus sagen darf. Er schaut einfach der Realität ins Gesicht und sagt die Wahrheit. Für Dortmund wird die Meisterschaft wohl vorbei sein, wenn Bayern heute gegen Nürnberg gewinnt.
Ein Trainer kann ich 3 Spieltage vor Schluss sagen, die Meisterschaft ist weg.
Ja, viel Verständnis auch für Lucien Favre. Er hat aber nur das gesagt, was er gedacht hat. Typ Steven ist auch so ein Typ, der wollte eigentlich nie wieder Trainer werden. Dann kam Schalke und hat ihn doch wieder breitgeschlagen. Aber es hat sich einiges geändert im Trainergeschäft. Das musste auch Hüb Stevens lernen. Der Trainer muss in der Krise den Kopf hinhalten und ist bei der Krisenbewältigung weitgehend allein.
Happy End beim letzten Liebesdienst. Hüb Stevens dritter Job bei S04 ist der schwierigste seiner ganzen Laufbahn. Wochenlang kämpft er auf Schalke allein gegen den Absturz, während die hilflose Führung untätig auf Hilfe von oben hofft. Stevens wirkt lange Zeit verloren und überfordert. Er muss eine sportliche Pleite abwickeln, die er nicht verursacht hat, mit einer weitgehend toten Mannschaft und einem Management, das keine Idee zur Krisenbewältigung beisteuert. Eine Ausgangslage, mit der nicht einmal der erfahrene Feuerwehrmann und Jahrhunderttrainer umgehen kann. Stevens Probleme sind sinnbildlich für die Trainerprobleme von heute. Das Derby als Brustlöser. Stevens rettet Schalke und seine eigene Karriere mit einem großen Spiel. Vor 2 Tagen fast gescheitert, heute der große Sieger. Der Job hat sich verändert. Das tut sich an Stevens nicht mehr an. Denn noch viel mehr als früher gilt in dieser Saison: Die Trainer müssen das Missmanagement ihrer Clubs ausbaden.
Ist noch Zeit zu dieser Einschätzung?
Das kommt ja
oder war es schon immer so?
Das kommt ja darauf an, welche Funktion auch ein Trainer innerhalb eines Vereines hat. Wird der Trainer in alle Transferentscheidungen mit eingebunden? Werden Spieler Einkäufe oder Verkäufe nur mit Zustimmung des Trainers gemacht? Das heißt, wir müssen jetzt ja auch differenzieren, in welche Funktion ein Trainer ist. Kommt ein Trainer in der laufenden Saison rein, eine ganz andere Situation, als wenn er eine Mannschaft mit aufbauen kann. Also wir müssen differenzieren. Generell gilt aber festzustellen, der Ergebnisdruck, den gab es zu jeder Zeit. Der ist jetzt nicht neu. Was neu hinzugekommen ist, ist eine Erhöhung dieses Drucks durch zusätzliche soziale Medien, durch eine viel höhere Medienpräsenz. Wenn ich noch dran denke, in der Zeit, als ich begonnen habe und die mit heute vergleiche, dann ist die ganze Medienlandschaft explodiert. Und es werden heute viel schneller irgendwelche Schuldigen gesucht, Schuldzuweisungen ausgesprochen und von der Führungsetage natürlich Erwartungshaltung geschürt, die oft überhaupt nicht von den Spielern oder von den Trainern erfüllt werden können. Ich bezeichne das manchmal so, dass eine Mannschaft in ein Superman-Kostüm gezwängt wird, was der Mannschaft überhaupt nicht passt, was an allen Ecken und Enden drückt. Und da wäre es für mich eigentlich angesagt, doch mit etwas mehr Realitätssinn, auch mit etwas Geduld.
Aber das heißt, Michael, du bist schuld zum Beispiel. Du bist schuld. Medien.
Nein, ich sage nicht schuld. Das hat sich nur verändert.
Natürlich, er hat ja recht. Die Digitalisierung, gerade im Medienbereich, hat zu einer 24-7-Tage-Situation geführt, oftmals, die uns alle vor enorme Herausforderungen stellt. Die Medien genauso wie die Sportler. In der Politik ist das ja nicht anders. Klar wird das dadurch immer schwieriger. Und da sind die Vereine einfach, gucken wir nur auf die Bundesliga, auch in anderen Sportbereichen, noch viel zu stiefmütterlich aufgestellt in diesen ganzen Abteilungen. Ja, du brauchst ja im Grunde so eine Abwehrabteilung von mehreren Leuten, wo immer Leute diese Kanäle im Blick haben, wo sie wissen, was die Spieler machen in den Bereichen. Da findet ja auch viel Unfug statt, ja, die sich auf der Schönheitsliga, auf der Kö-Klinik irgendwie permanent posten. Ja, das ist eine Problematik.
Aber nicht nur die sozialen Medien, das hat sich irgendwie rasant weiterentwickelt, explodiert, sondern man muss sich auch mal die Führungsstrukturen in den Vereinen anschauen. Früher, da gab es den Manager und da gab es den Trainer. Mhm. Heute hast du einen Sportvorstand, du hast einen Sportdirektor, du hast einen
manche haben das auch
Kaderplaner.
Weißt du,
lass mich mal ausreden. Technischen Direktor, einen Chefscout, also du hast da 6 Leute, sitzen meistens mit dem Trainer, die Entscheidung machen. Ist gut, wird auf mehreren Schultern verteilt und trotzdem ist es so, gerade bei der Vielzahl von jungen Trainern, wenn du in so einer Runde sitzt, schaffst du es, deine rote Linie durchzudrücken. Schaffst du es, keine Kompromisse zu machen, sondern deine Philosophie im Beisein all dieser Verantwortlichen dann durchzubringen. Und das ist eine Frage, die sich dann viele Trainer stellen müssen, die dann doch oftmals Kompromisse eingehen und dann in der Öffentlichkeit auch als schwächendes Teil dieser Gruppe dann dastehen. Es hat Vorteile, aber du brauchst dann schon Leute, die ihre Linie, ihren Weg, ihre Vision durchdrücken. Genau, und das ist oftmals das Problem in den Diskussionen in vielen Vereinen, weil da viele Leute plötzlich mitreden wollen.
Und den Trainer als...
Nein, absolut nicht. Ich sehe da ein ganz anderes Problem. Der bringt natürlich viel Erfahrung mit, viel Persönlichkeit. Aber ein Trainer, der braucht ja einen Schlüssel zur Mannschaft, um die zu motivieren, um das Leistungspotenzial entwickeln zu können. Und wenn ich mir den Hübsch-Seven in den letzten Wochen angeschaut habe, mit welcher Miene er über die Mannschaft spricht, mit welcher Art er da so urteilt, also das sah schon sehr pessimistisch aus, negativ. Ne? Ja. Aber ich glaube, dieser Befreiungsschlag, diese positive Stimmung, die du jetzt vielleicht in Stuttgart erlebst, die habe ich in Schalke nie greifen können.
Nein, natürlich nicht. Der ist, um es mal klar zu sagen, der ist erschüttert von dem Kader, von der Qualität dieses Kaders und vor allen Dingen von der Disziplinlosigkeit. Da ist überhaupt keine Professionalität gewesen in vielen Bereichen. Brauchen wir jetzt gar nicht die Namen nennen, Bentaleb und wie sie alle heißen, Harit Mendil, ja, die mit allen Sachen beschäftigt sind, aber offensichtlich nicht mit ihrem Beruf so wirklich. So, und das sagt er hinter vorgehaltener Hand ja auch, sowas hat er noch nie erlebt. Und ist natürlich ein Stück weit auch Selbstschutz, wenn er so Sachen anteasert wie die letzten Tage auf einer Pressekonferenz, dass er vielleicht am Ende der Saison mal eine Menge erzählt. Hätte er vielleicht nicht sagen sollen, aber das kommt natürlich auch aus der Emotion, aus dem Herzen heraus.
Man soll doch raus.
Ja, wenn er das macht, dann kann er den Betrieb wahrscheinlich direkt abschießen. So, aber
er könnte sich das doch leisten vom Gefühl, oder?
Ja, aber was ist dann?
Aber die müssen doch noch Fußball spielen, auch noch zwischendurch.
Haben sie doch gestern.
Naja, wenn du aber dauernd das thematisierst, was dort in Schalke an Trümmern umliegt. Ja. Also das fängt an mit einem jungen Trainer. Jetzt sagst du so, ein Trainer ist der stark genug. Du holst ja einen Trainer. Das sind ja die Entscheidungen, die müssen funktionieren. Hm. Was nicht mehr geht, ist, dass irgendein Manager, der sagt so, ich habe hier alles im Griff, von der Reise bis welchen Bus wir nehmen, inklusive wen brauchen wir fürs defensive Mittelfeld. So, das kann nicht funktionieren. Also brauchst du ein wirklich Kompetenz, breit. Und das müssen gute Leute sein, die müssen miteinander können und die müssen dann gute Entscheidungen treffen. Tedesco ist doch ein wunderbarer Junge. Das ist doch ein, mit so viel Werbe, so viel Engagement, mit so viel Herz, wie der da rangegangen ist. Und mit so viel gutem Glauben an das Gute im Menschen, dann haben sie, er war ja natürlich auch beteiligt an der Mannschaftszusammenstellung. Da kann mir doch nicht sagen, dass er davon nichts wusste.
Ja, und er hat auch diese
zusammen mit Heiden, die haben das
Ding. Die sind ja nicht erst seit gestern da.
So.
Ne? Die sind
und nicht das alles worden. Ist krachend schiefgegangen. Ja. Insofern ist es doch noch gut, wenn dann auch ein Verantwortlicher wie Heidel mitgehen muss. Das kann nicht sein, dass du dann so einen Jungen irgendwo hinhängst und sagst, da hier, euer Tedesco. Das wäre das Letzte gewesen.
Aber ich finde überhaupt nicht gut, dass Hüb Stevens den letzten Wochen immer wieder angedeutet hat, kryptisch, nebulös, mysteriös. Ich weiß, woran es liegt, kann es aber nicht ehrlich sagen.
Er muss doch den Leuten aber irgendwas sagen. Der muss doch diesem Schalker wahnsinnigen Publikum sagen, warum sie diesen Schrott sich angucken sollen, Woche für Woche.
Aber er kann doch nicht.
Er wandelt zwischen Galgenhumor, Andeutung und... Ja, aber die Frage ist doch, warum schafft es dann Kollegen wie den Jürgen Berger?
Neulich nach dem Pokal aus hat er den Jürgen Berger erstmal schon mal den Handschlag verweigert. Dann hat er sich
hingestellt. Ja, das ist aber die alte Knurrer-Mentalität, um nochmal einen Reiz umzusetzen.
Dann soll er doch Ross und Reiter nennen, dann soll er auch sagen, es gibt konditionelle Defizite, der Kader ist schlecht zusammengestellt und wir haben Disziplinprobleme. Dann soll er es doch, dann soll er doch offen sagen und die Reporter nicht anmachen, Ross und Reiter nennen, dann dürfen auch schon mal die Namen Ross Held, Heidel, Tedesco und Tündes fallen.
Lass uns nicht so empfindlich sein.
Er ist auch ein Stück weit aus der Zeit gefallen. Das ist ja einfach so. Der war eigentlich gedanklich nicht mehr auf der Trainerbank. Jetzt ist er da nochmal rein.
Ich will mal fragen, warum bist du eigentlich so ruhig gerade jetzt?
Also ich muss mal eins ganz klar sagen, der Hüb Stevens ist ein überragender Trainer. Ich habe den ja selbst erlebt, drei Jahre. Ist ein überragender Trainer. Und er hat die Autorität und genau das Ding, um Schalke 04 vor diesem Abstieg zu bewahren. Und ich denke, es wäre falsch gewesen, jetzt von Jochen Schneider jetzt schon in dieser Phase vielleicht einen neuen Sportdirektor zu installieren oder sich vielleicht daneben zu setzen, sondern er hat diese Autorität. Und dass der Hüb Stevens auf einer Pressekonferenz oder mit der Presse eh schon, solange ich denken kann, Probleme hatte, so ein bisschen im zwischenmenschlichen Bereich, das wissen wir ja alle. Ich glaube, dass ganz bewusst so auch gestaltet worden ist von Jochen Schneider, um einfach dem Hüb Stevens diese Autorität zu geben. Und natürlich ist der Hüb, ich sag mal, fehlt dem auf oder der mit dem Umgang mit der Presse diese gewisse Lockerheit. Aber das ist ja nichts Neues. Und zu sagen, naja, ich weiß was und das ist schlecht und das ist schlecht. Also Schalke darf sich auch nicht selbst zerfleischen.
Aber wir selbst zerfleischen. Von der Presse, du hast es gerade gesagt, wir haben diesen Kader nicht zusammengestellt. Wir haben diesen sportlichen
Sanierungsfall. Aber das wissen doch angeblich alle. Warum soll ich mich jetzt auf die Pressekonferenz setzen und soll sagen, meine, passt mal so, ich kann eigentlich nichts dafür. Alle anderen sind schuld, aber naja, also das macht man ja auch nicht.
Auf die Medien drauf, aber wir sind doch für diesen Kader nicht
verantwortlich. Aber da sollen wir jetzt auch nicht so empfindlich sein.
Nein, das sehe ich auch.
Ich finde ihn gar nicht mehr so schlimm, wie der
als er auf den Schiedsrichter losgegangen ist, da habe ich gesagt, pass auf, das jetzt überdreht er, mit seinem ersten Spiel. Da habe ich gesagt, das geht nicht. Wenn du dich ein bisschen in den reinversetzt, Typ Trainer, der er ist, der landet jetzt in, der hat er doch kürzlich selber sehr deutlich gesagt, ich bin ein erfahrener Trainer, ich habe vieles von oben gesehen, aber als sie mich jetzt dort unten reingeschickt haben, habe ich Dinge erlebt und gesehen, das hat er gar nicht in seinem Spektrum.
Der muss innerhalb von 14 Tagen oder 3 Wochen 2-mal den gleichen Spieler suspendieren. So, der merkt also, die konnten vorher machen, was sie wollten, ganz offensichtlich da einige. Und jetzt kommt er und er kommt mit seinen Maßnahmen, die du gerade beschrieben hast, kommt er nicht mehr durch.
Da muss er gut, und darüber ist ja los. Das ist ja ein Spielerproblem, dann nicht ein Medienproblem.
Gut, darüber muss er jetzt sprechen.
Ja. Da müssen wir schon
und wen hatte er vor an seiner Seite, jahrelang auf Schalke, immer in der erfolgreichen Zeit?
Oder?
Rudi Assauer.
Er
hat vieles abgenommen. Da war ein Problem im Trainingsspiel. Da wollte der Hüb, der wollte alles zusammenwerfen.
Das ist doch das große Machtvakuum
auf Assauer Schalke. Hat das sofort geschlichtet und hat das geregelt. Also die Position fehlt natürlich Schalke jetzt.
Da fehlen einige Leute.
Aber das ist deswegen dieser Derby-Sieg. Dieser Derby-Sieg, der ist jetzt schön und ist Schmerzlinderung für die Fans und sie steigen nicht ab und müssen auch nicht in die Relegation. Aber die Grundproblematik, ich habe gesagt, das rettet die nicht, der Derby-Sieg. Dabei bleibe ich auch, weil die Grundproblematik und der entstandene Schaden durch diese schlechte Kaderpolitik der letzten 2-3 Jahre, die ist so gigantisch, da reden böse Kritiker schon von einem Gesamtschaden von 400 Millionen, mit Gehältern hochgerechnet und sonst was, weil du die Hälfte des Kaders ja gar nicht verkauft bekommst. So, und das ist ja das Problem, trotzdem, das eigentliche. Und das fehlen halt einfach Führungskräfte. Dabei ist der Herr Schneider gerade offensichtlich was zusammenzustellen, damit da mal eine neue Philosophie und eine neue Struktur reinkommt, die in den letzten Jahren nicht stattgefunden
hat. Trotzdem muss er hübsch schauen, dass er jetzt aktuell Erfolg hat. Und das Überraschende ist ja diese Charakterlos-Truppe, die da gestern aufgetreten ist, wie die gespielt hat. Und ich habe dann Szenen auch nach dem Spiel gesehen, wie die 11 Mann zusammengekommen sind, sich wirklich im Kreis umarmt haben. Man hat wirklich gemerkt, dass da eine echte Mannschaft, eine Geschlossenheit auf dem Platz war. Und dann ist die Frage, ja, was ist in den Wochen vorher auch falsch gelaufen? Also wieso schaffe ich es erst in diesem Moment,
wirklich das Leistungspotenzial ein Stück weit abzurufen.
Und es war ein besonderes Spiel.
Genau. Und das wollte ich sagen, es war natürlich, ich glaube, wenn die irgendwo anders gespielt hätten gestern, in
das
Stuttgart,
Spielen
in
und Augsburg. Schalke, das verbietet sich eigentlich. Ja? Es ist jetzt böse und polemisch an.
Keine,
dieser Kader ist nicht in der Lage, vernünftig Fußball zu spielen. Die können sowas machen wie gestern, das ist das einzig adäquate Mittel, was sie im Baukasten haben, nämlich kämpfen und Leute einfach mit dieser Aggressivität.
Jetzt benutze ich das letzte Saison auch schon.
Ja, letzte Saison haben sie natürlich auch viel Profi. Ja, natürlich. Die spielen schon lange keinen wirklichen Fußball. Mhm. Dazu fehlen die Spieler.
Man könnte ja jetzt daran anknüpfen und sagen, okay, da ist dann doch was da.
Dass diese Mentalität da ist, das hat ja Schneider gestern gesagt. Er sagt, nach 31 Spielen haben wir nur 30 Punkte. Toll, dass wir das Derby gewonnen haben, aber das ist weiterhin ein Desaster und eine Katastrophe.
Und jetzt sind die gefordert eben.
Ja. Ist schon mal gut, wenn man es so
sieht, ne? Und was da für eine Kraft ist, und wenn man gestern gesehen hat, wie alleine der Tönnies da die halbe Belegschaft abgeknutscht hat, also so ist auf Schalke zuletzt geknutscht worden, als da ein Schlagerfestival in der Arena war, sonst wird da nicht so geknutscht, und danach machen die eine gigantische Aktion und fahren mit dem Mannschaftsbus in die Mannschaftskneipe.
Wo du überall hingehst. Das ist ja
ich bin da nicht hingehen. Ich kann auch nur soziale Medien. Na, da gehe ich nicht hin. Nee, ich gehe da nicht hin. Aber man kriegt es halt mit, wenn man da wohnt. So. Kneipe, und gestern fahren die mit dem Mannschaftsbus. Und das ist so eine symbolische Aktion, die letztendlich auch ganz viel, da kann ganz viel daraus entstehen, in die Mannschaftskneipe.
Genau. Die sind jetzt alle gefordert, Kutzauer-Kneipe.
Und stehen da auf den Tischen. Und Hüb Steven steht an der Theke mit seinem Pilz, als wenn er nichts anderes machen würde, und grinst über alle Backen. Herrliche Videos im Internet. Ja, vielleicht hätte sowas mal eher passieren sollen. Nur da gab nicht so viele Möglichkeiten. Wir haben 10 Spiel allein
gut, zu Hause verloren. Das Spiel hat jetzt gepasst wie die Faust aufs Auge. Klar. Gestern, ja. Die Schalke Mannschaft konnte ja eigentlich auch nur gewinnen, weil eigentlich waren sie tot. Eigentlich.
Wir haben noch nichts bezahlt.
Ah, okay.
Passt wie die, mach weiter. Passt wie die Faust aufs Auge.
Mach weiter, genau. Mach weiter, bleib schon so.
Die,
gut, dass wir was einsammeln.
Ja. Also ja, das kam zum rechten Zeitpunkt. Das kam zum rechten Zeitpunkt. Die Mannschaft wurde ja so schlecht gemacht und totgeredet. Kein Charakter, keine Disziplin, alles. Und das Spiel war ein richtiger Befreiungsschlag. Und ja.
Aber man sollte den Sieg auch nicht überbewerten.
Genau.
Ich fand, das war eine ganz klare Verhinderungstaktik. Die Dortmunder haben das Spiel eher verloren, als das Schalke gewonnen hat. Ich fand, von der Mentalität war es in Ordnung, aber du darfst nicht verkennen, sie haben sich hinten reingestellt, das war eine Barrikade, die sie aufgebaut haben, und Dortmund hat sich im Prinzip selbst geschlagen. Jetzt hinzugehen, zu sagen, wow, das Temperament hat gestimmt, sie haben gekämpft, das erwarte ich in einem Derby. Aber das sind jetzt zwei Siege in 8 Spielen. Das ist doch eine Bilanz des Lebens, die noch nicht toll ist.
Nein, aber du kannst ja nicht als Tabellenführer nach Dortmund fahren und sagen, wir spielen jetzt hier irgendwie so
einen offensiven Fußball
und hauen sie weg. Also ich glaube, die Strategie war schon in Ordnung, und eben auf diese Elemente zu setzen, Kampfgeist, Geschlossenheit. Ja. Und da ist das Spiel natürlich ideal gewesen. Nur jetzt sind die Beteiligten gefordert, der Trainer vor allen Dingen, die Spieler, und die müssen jetzt zeigen, dass sie doch keine Charakterlos-Truppe sind. Und ich will nur daran erinnern, dass in allen Bereichen in unserem Leben einfach auch gute Dinge sind, und diese Spieler, die dann ausmisten und Versager und so, und jetzt zeigen sie, und das ist vielleicht die Kraft, die da entstehen kann, wir können es doch noch, und da besteht jetzt eine Chance, dass vielleicht tatsächlich auf dieser Minisaat vielleicht doch noch was Positives am Ende rauskommt.
Gut, das Spiel, das wurde ja auch nach dem Spiel so artikuliert, dass man mit so einem Spiel auch nicht eine Saison retten kann. Das wurde ja auch so direkt nach dem Spiel, ich glaube auch Jochen Schneider war es, wurde auch so gesagt. Ja, das war eine super Sache, das war ein Lichtblick. Es da war auch Charakter da. Das tut der Mannschaft sicherlich gut, weil sie hat wirklich auch in der letzten Zeit böse auf die Ohren gekriegt. Auch zu Recht, muss man ganz klar sagen. Sie haben sich nicht immer so präsentiert wie jetzt. Deshalb
spielerisch nichts und charakterlich noch weniger zum Teil. Du musst ja bedenken, was gestern passiert ist. Der VfB Stuttgart gewinnt. Also jetzt mal ganz entspannt, wenn das Spiel so läuft, wie viele gesagt haben, Dortmund haut die 4-5-0 weg und der VfB Stuttgart gewinnt, und dir dann irgendwann mal wirklich im letzten Moment klar wird, du, hey, noch einmal irgendwas vergurken und tschüss, Freunde.
Am letzten Spieltag hast du noch
Stuttgart. Ein Endspiel. Stuttgart machen wir gleich noch.
Ja? Und dann darfst du gegen Paderborn, darfst du dich dann retten.
Oder
wir bleiben beim Trainer-Thema auf jeden Fall gleich noch. Wollen auch noch von Andi Möller wissen, ob er Sportdirektor auf Schalke wird?
Naja, wir sind gut informiert. Pass mal auf.
Kann er sich in Ruhe überlegen.
Lass den heute schon rein.
Nach uns live, ADAC, GT Masters. Erste Informationen gibt es jetzt von Patrick Simon. Live aus dem Hilton-Hotel am Münchner Flughafen beim Check24 Doppelpass. So, Andi hatte genug Zeit, sich über meine Frage Gedanken zu machen. Sportdirektor auf Schalke? Hast du mit Jochen Schneider schon gesprochen?
Nein. Also ich mag den Verein sehr, gar keine Frage. Ich hatte da eine sehr tolle Zeit, aber für die Position, denke ich, werden sie sicherlich da jemand anders im Auge haben.
Welche Position denn dann auf Schalke?
Ich fühle mich hier ganz wohl neben dir.
Ja, also Thomas, das ist nur ein Rausreden. Andi ist für diese Position geeignet, hat die Qualifikation, er hat unheimlich viel Erfahrung auch in seiner letzten Tätigkeit in Ungarn sammeln können. Also, warum stehst du da nicht zur Verfügung? Den jetzt so einfach rauszulassen, Andi, warum mal nicht?
Ja, schauen wir mal. Also ich.
Schauen wir mal!
Also, das ist. Es ist kein Bewerbungsgespräch.
Ja, danke.
Also, vielen Dank, Christoph.
Ja, 3 Euro kriegst du wieder.
Vielleicht mache ich was zur neuen Saison. Das muss man mal abwarten.
Deine Nummer haben sie auf jeden Fall.
Hm. Beim BVB oder wie?
So. Wir überlegen uns gleich noch ein bisschen was. Ne? Also,
ja,
wir haben ja noch eine Pause.
Die eine oder andere Frage, 3 Euro ist schon.
So, eine einfache Frage an dich jetzt. Was muss ein Trainer heutzutage können?
Trainerausbildung.
Ne?
Ja, der Trainer ist heute unheimlich in den sogenannten Führungskompetenzen gefordert. Die Ausbildung im rein taktischen, technischen, konditionellen, spielanalytischen Bereich ist eigentlich sehr, sehr gut. Außerdem hast du heute ein Mitarbeiterteam von 20, 25 wirklich Experten, die dir hervorragend zuarbeiten. Hier geht es eigentlich mehr um die Koordination der einzelnen Abteilung. Kernaufgabe ist immer noch das Geschäft mit der Mannschaft. Und da muss ich natürlich, das sage ich immer wieder, der direkte Zugang zum Spieler ist wichtiger als jede statistische Analyse oder jeder noch so klug ausgeklügelte Matchplan. Der persönliche Kontakt zu den Spielern ist für den Trainer nach wie vor die Basis für den Erfolg. Und da, das bezeichne ich als Führungskompetenz. In diesem Bereich müssen wir die Trainer noch mehr unterstützen. Vielleicht, ich habe auch mal die Frage so gestellt, wer coacht eigentlich den Coach? Wir sprechen immer wieder über das Coaching oder Mentoring oder Betreuung von Spielern, was sich in der Bundesliga durchgesetzt hat. Wer betreut eigentlich in schwierigen Situationen den Trainer? Das ist auch eine sehr wichtige Aufgabe, über die sich einige Vereine mal ein bisschen mehr Gedanken machen müssten. Und dann kommen wir wieder zu der Eingangsfrage zurück. Missmanagement, das heißt, welche Strukturen, mit welchen Kompetenzen haben wir wirklich im Verein aufgebaut, um eben rechtzeitig reagieren zu können und nicht erst in Notsituationen und dann oft mit irgendwelchen nur Aktionismus, um Handlungsfähigkeit zu zeigen, was mehr vom Roulette-Spiel geprägt ist, denn von irgendwelchen wirklich analytischen Fakten.
Also neuestes Beispiel, damit sind wir beim VfB Stuttgart, muss man sagen. Die haben lange an Markus Weinzierl, Trainer, festgehalten, vielleicht sogar zu lange. Dann gab es das 0-6 in Augsburg und dann musste er gehen. Jetzt ist der U19-Trainer Nico Willig im Amt und hat gestern prompt gewonnen.
Willig und sein finaler Gefühlsausbruch. So geht Abstiegskampf beißen, aber nicht kratzen oder gar spucken. Das letzte Hemd geben, alles rausholen, fighten bis zur Erschöpfung und endlich wieder mal gewinnen. Donis und der entscheidende Treffer, der einen Bundesliga-Neuling, der zudem nur Aushilfskraft ist, vorerst zum Retter macht. Auch bei Mönchengladbach versuchen sie es ja mit einem neuen Trainer, aber erst in der kommenden Spielzeit. Bis dahin trottet die Mannschaft anscheinend ideen- bis lustlos dem Saisonende entgegen und ist drauf und dran, die Champions-League-Teilnahme zu verspielen.
Jeder Einzelne feilscht um jeden Euro, jeder Einzelne will möglichst immer Europa spielen. Dann muss aber eine andere Leistung kommen wie heute.
Der VfB hingegen kaum wiederzuerkennen. Kampf- und willensstark bis an die Grenze des Erlaubten und weit darüber hinaus. Da liegt natürlich die Vermutung nahe, dass das weniger an der Person Willig liegt, sondern daran, dass der Trainer nicht mehr Weinzierl heißt. Aber was sagt das über den Charakter einer Mannschaft?
Nicht sagen, dass eine Mannschaft sich ihren Trainer aussucht und dementsprechend spielt oder eben nicht spielt. Auf der anderen Seite gibt es Konstellationen, die nicht funktionieren. Trainer, der bei einer anderen Mannschaft mit seiner Art und seinem Ansatz Erfolg hat, kommt irgendwo anders hin und es passt einfach nicht. Weinzierl hattest du die ganze Zeit das Gefühl, da legte sich von Spiel zu Spiel mehr Mehltau so auf das Ganze. Wirkte nicht glücklich, die Mannschaft wirkte nicht und dann ist irgendwann mal geht's nicht mehr. Die Frage ist, schau jetzt, Dieter Hecking, Ich finde, der hat sich super bewegt letztes Jahr taktisch. Der hat selber auch sich weiterentwickelt. Und trotzdem ist es legitim, dass man sagt, pass auf, wir haben eine andere Idee. Nur wie das dann abgewickelt wurde zwischen Max Eberl und ihm, das lässt viele, viele Fragen offen. Wir waren nicht dabei, aber im Endeffekt sieht das nicht gut aus. Und jetzt, im Moment hast du das Gefühl, jetzt haben wir dieses vielbeschworene Lame Duck, diese lahme Ente-Situation. Der Trainer kriegt die Mannschaft nicht dazu, das zu spielen, was sie eventuell könnte und was sie gezeigt hat, dass sie es kann.
Die Mannschaft hat auch ein Alibi, ne?
Und jetzt, ne? Und jetzt trottet das so, tröpfelt das so vor sich aus. Jetzt könnte man sagen, gut, die Saison ist ja bald zu Ende. Hier geht es um 50, 60 Millionen, die Champions League, ja oder nein. Das geht, wenn du da halbwegs durch die Vorrunde kommst, reden wir über 50 Millionen. Insofern, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, wenn man das noch weiter zusammenzwingt. Um Gottes Willen, ich will nicht an Dieter Heckings Job dran und gar nichts. Nur so, wie sich die Mannschaft jetzt präsentiert, weil wir vorhin ja gesagt haben, wann macht es Sinn, wann ist ein Trainerwechsel sinnvoll? Wenn es ein reiner Aktionismus ist und man holt den fünften Trainer in der Saison, weil einem gar nichts mehr einfällt, das kann auch nicht funktionieren. Also in Stuttgart, also man mehr Sportdirektoren und mehr Trainer dann durchzuschleusen, das ist ja Irrsinn. Das ist das Ergebnis, wo sie sind. Aber hier in dem Fall guckst du so drauf und sagst, Freunde, wenn ihr das so, nur noch drei Spiele, ihr seht dieses Schneckenrennen, die Frankfurter ist so gut, dass sie Champions League spielen, sind sie möglicherweise doch nicht. Und dann der Platz 4 ist offen im Moment und der ist teuer, sehr teuer.
Unabhängig von der Tatsache, Charakter haben, ich spreche keinen Spielercharakter ab, aber wichtig, sage ich immer wieder, ist für mich als Trainer, dass ich den Charakter auf dem Spielfeld auch zeige, präsentiere. Ja, denn wenn sie dann nach dem Training oder nach dem Spiel irgendwo hingehen, dann haben sie auch einen Charakter in der Familie oder was sie auch immer wieder machen. Das heißt, für mich ist es wichtig, diesen Charakter, den ich dem Spieler zugestehe, auch immer wieder zu zeigen, wenn es darauf ankommt. Und da bin ich jetzt der Ansicht, wir müssen eigentlich auch die Spieler viel, viel mehr mit in die Verantwortung nehmen. Nicht nur die Sportdirektoren oder Manager und Trainer, sondern auch mehr die Spieler mit in die Verantwortung nehmen, weil wir, wie Marcel es richtig sagt, jetzt auch hier in Gladbach eine Situation haben. Wie gesagt, wir wissen nicht genau, wie diese Trennung abgelaufen ist, aber sie hat ein sogenanntes Geschmäckle. Und ich habe selbst mit Dieter Hecking kurz sprechen können und hatte auch den Eindruck, dass das denen wirklich sehr, sehr nahe gegangen ist. Er ist ein absoluter Profi und er wird auch versuchen, Bestleistung zu geben. Nur, wenn du als Trainer manchmal nur 1 oder 2 Prozentpunkte weniger gibst, es geht gar nicht darum, dass jetzt einer meinen muss, 10 Prozentpunkte weniger. Nein, manchmal reichen nur 1, 2 Prozentpunkte hier oder da weniger aus, um eben diese Nuancen weniger auf die Mannschaft, auf das Spiel übertragen zu können, die eben dann den Unterschied ausmachen. Und hier kommen wir in die Situation, gebe ich auch wieder Marcel Reif recht, da muss jeder Spieler wissen, was auch wirtschaftlich für sie selber, nicht nur für den Verein, da hängen auch Arbeitsplätze dran und viele andere Dinge, auf dem Spiel steht und unabhängig vom Trainer wirklich Bestleistung abrufen.
Aber Christoph, dazu passt ja vielleicht die Aussage von Dieter Hecking, die hören wir uns jetzt nochmal an.
Jeder Einzelne falsch um jeden Euro. Jeder Einzelne will möglichst immer Europa spielen. Dann muss aber eine andere Leistung kommen wie heute. Und das ist das, was man heute sehr, sehr kritisch anmerken muss. Weil da habe ich gedacht, dass die Mannschaft das deutlich verinnerlicht hat, dass es hier heute um sehr viel geht für sie. Und das haben wir leider nicht erfüllt.
Die Spieler falschen um jeden Euro. Das ist natürlich schon...
Ja. Die Sätze sind schon bedenklich. Ja. Ich meine, jeder Trainer braucht einen Zugang zu seiner Mannschaft. Der muss quasi die Rahmenbedingungen eben schaffen, dass da Vertrauen entsteht, Kooperation und vor allen Dingen Leistung. Und ich glaube, im Moment klingt das so, als ob er da so ein bisschen den Schlüssel verloren hat. Und das ist in so einer entscheidenden Phase natürlich wirklich sehr, sehr bedenklich.
Aber man hat ihm den Schlüssel genommen. Also deswegen würde ich da schon helfen.
Ja, ja, auf jeden Fall hat sich diese Situation mit der Vertragsverlängerung im November bis 2020, hat man geglaubt, auch wenn man die Worte nochmal nachliest von Dieter Hecking damals, wie sehr er sich freut, dieses Vertrauen und wie schnell das ablief und wir planen jetzt die nächste Saison. Und dann läuft es innerhalb von 2, 3 Tagen in eine ganz andere Richtung und man spürt ja und man fühlt ja auch seine Enttäuschung. Ja. Dieser Vertrauensverlust, der auf der oberen Ebene stattfindet, der dringt jetzt eben durch zu dieser Mannschaft. Und Christoph Kramer hat ja auch schon gesagt letzte Woche in einem Interview, ich hoffe, dass man uns damit nicht den Stecker gezogen hat in dieser Richtung. Und das sind dann schon Worte,
gar nicht,
wo
dass
du merkst...
Sie, weißt du, gar nicht, dass sie bewusst sagen, ja, aber wenn dir die Stuttgarter so um die Ohren fliegen, wie die zwei Szenen, die wir vorhin lang genug besprochen haben, und dann dazu sagen, so, jetzt müssen wir... Leute, Das hat sowas, ja, zu Hause, nee, auch nicht, auswärts, nee, auch nicht. Nur die Uhr läuft runter und dann also bist du plötzlich irgendwo im Nichts.
Es gibt schon so Anzeichen. Andi, wir schauen mal auf eine Szene da. Gladbach hätte ja in Führung gehen können oder müssen, in dem Fall sogar.
Sag mal, ja, das war eine tolle
wunderbare
Situation. Super, ne? Also ich denke, ja, gut, er hat Tempo verloren. Normalerweise muss er am Torwart vorbeigehen, noch mehr Speed einsetzen, am Torwart vorbeigehen und das Tor machen.
Abspielen, Andi, oder?
Oder abspielen. Also,
das passt zur Situation. Hättest du auch nicht gemacht, ne? Ich weiß.
Weiß ich nicht. Das passt jetzt zur Situation von Borussia Mönchengladbach. Ich glaube, Christoph hat das richtig angesprochen, die Verantwortlichkeit der Spieler. Also ich habe das auch schon in der Karriere erlebt, dass ein Trainer vorzeitig gesagt hat, ich bin nächstes Jahr nicht mehr euer Trainer. Mhm. Und in der Mannschaft selbst war von der Hierarchie her gesehen, war da so viel Spirit drin, dass wir trotzdem da weiter Gas gegeben haben. Und wir haben auch um jeden Euro gefeilscht.
Aber es ist eine völlig andere Situation, Andi. Wenn du selbst sagst, ich gehe zum besseren Verein, wechsle die Liga, als wenn das so passiert, wie das dort passiert ist. Ja? Und das finde ich dann nämlich, was Christoph gesagt hat, wieder ganz wichtig. So eine Situation, um die aufzulösen zwischen Vorstand und Manager, da brauchst du dann jemanden, der da mal mitarbeitet und das gestaltet und nochmal sagt, ab jetzt nochmal Punkt Null, wir richten uns neu aus für die nächsten 3-4 Monate, um diesen Erfolg zu schaffen. Aber und da brauchst du eine Begleitung, da bin ich ganz fest von überzeugt.
Die Diskussion geht doch völlig viel zu kurz, wenn man sich überlegt, dass die ganzen Führungsspieler bei Gladbach, Player, haben wir gerade die Chance gesehen, Azar, die haben alle nicht mehr die Leistung gebracht in der Hinrunde. In der Hinrunde haben sie jedes Heimspiel gewonnen, in der Rückrunde hat nichts mehr funktioniert, auch Stindl, der jetzt verletzt ist, haben kaum noch Tore gemacht. Was hätten sie denn machen sollen? Die Trainerentlassung war nach dem Spiel von Gladbach in Düsseldorf, da haben sie, glaube ich, nach 16, 18 Minuten schon 0-3 zurückgelegt. Hättest du jetzt Ari von Lent, den Amateurtrainer, nehmen sollen für die letzten Spiele. Ich glaube, dass es ein Vertrauensbeweis war von Eberl, dass er sagt, an dem Mann halte ich jetzt mal fest, der nach der Ära Schubert Tolles geleistet hat, Wichtiges geleistet hat, den Verein stabilisiert hat. Also Hecking hat gute Arbeit geleistet und den schmeißt jetzt nicht einfach so raus von heute.
Nein, das ist ja aber richtig,
deswegen machst du das bis zum Ende der Saison.
Aber er wirkt und dann nicht so, kommt der Marco Rose.
Nee, die Mannschaft muss aber mitmachen. Und wenn die Mannschaft nicht mitmacht und du hast das Gefühl, hier ist das, nochmal, wir reden jetzt so, als wollten wir Dieter Hecking entlassen, um Himmels Willen. Das mit, nur wirklich mal in Ruhe, welche Kriterien greifen wann? Wenn du das Gefühl hast, die Mannschaft bringt ihre Leistung nicht. Und daran musst du sie messen. Sie bringen nicht das, was sie in der Vorrunde geliefert haben. Das hat Gründe und möglicherweise ist ein Grund, möglicherweise, dreimal unterstrichen, ist es das, dass die Mannschaft diese Geschichte mit jetzt kommt ein anderer Trainer und Hecking geht, falsch in den falschen Hals gekriegt hat. Das soll es auch gegeben haben.
Dazu wissen Spieler, wie
Lehmdack geht, ist mal und Lehmdack ist mal nicht.
Max Eberl wird das nächste Woche beantworten. Er ist nämlich unser Gast hier.
Bitte?
Max Eberl wird das nächste Woche hoffentlich beantworten. Er ist nämlich dann Gast bei uns hier im Doppelpass. Wollen wir gleich aber noch auf die Stuttgarter anschauen. Da hat es einen Trainerwechsel gegeben und es hat funktioniert. Nach nur einem Spot sind wir wieder da. Nach langer Zeit mal wieder 1-0 gestern gegen Borussia Mönchengladbach. Wir schauen mal auf, Andi, finde ich auch symptomatisch, dieses Tor der Stuttgarter, beziehungsweise auch, wie Borussia Mönchengladbach sich da einfach verhalten hat. Musst du mir mal erklären. Also langer Ball.
Also ich habe das Spiel ja auch gesehen.
Guck mal, welche Idee hatte Elvedi denn da?
Elvedi hatte ja kurz, ich glaube 2 Minuten vorher, eine ähnliche Situation, wo er auch falsch zum Ball stand, wo er auch also ein Abwehrverhalten an den Tag gelegt hat. Also das war nicht Bundesliga-reif. Was soll da jetzt auch zum Beispiel in Dieter Hecking jetzt daran...
Nee, da kannst du als Trainer nichts machen, oder?
Was machen können. Das ist einfach ein individueller Fehler, der eigentlich einer Spitzenmannschaft, da wo Borussia Mönchengladbach jetzt steht, gut, Dieter Hecking wehrt sich ein bisschen dagegen, er sagt, vielleicht sind wir noch nicht ganz so weit, aber... Sie stehen halt nur mal aktuell groß, auf dem vierten, fünften Platz. Das darf natürlich nicht passieren.
Aber das ist natürlich auch ein Unterschied zur Hinrunde. Da haben Ginter und Elvedi alles weggeräumt. Super Innenverteidigung gewesen, da fehlt es natürlich auch. Auch Strobel auf der 6 hat vieles abgefangen. Also diese Stabilität, die sie in der Hinrunde hatten, die haben sie jetzt schon längst
nicht. Christoph, sind das die 2%, von denen du eben gesprochen hast?
Ja, oder manchmal sogar noch weniger. Das ist hier eine Zweikampfsituation, wo sich Elvedi wirklich schlecht anfängerhaft anstellt. Wenn er nur halbwegs Körperspannung aufbaut, sich groß macht, köpft er diesen Ball raus, lässt sich hier von Donis ein bisschen behindern, kann ich richtig hochgehen. Ja, okay, dann bleibe ich weg. dann stelle ich den Spieler in der Situation und nehme den Spieler dann, nachdem er den Ballkontakt hat, den Ball ab. Ein absolut individueller Fehler. Okay, Leistungsschwankungen sind Spieler immer wieder unterlegen. Also das, sag mal, große Kunststück, was du als Trainer fest oder was du fertig bringen musst, ist eben, dass sich diese Leistungsschwankungen verteilen und nicht alle auf einmal sich abspielen, dass du eben auch da Alternativen im Kader hast, Alternativen aufbaust, um eben dann in Phasen, wo einer mal eine Pause braucht, aufgrund von, ja, kommt von einer Verletzung zurück oder ist vielleicht mental nicht so 100% drauf. Dort musst du natürlich auch immer wieder die Mannschaft balancieren können, ausbalancieren können, damit du immer die optimale, bestmögliche Elf auf den Platz stellst. Und da, sagen wir mal, an Spielern festzuhalten und nur vielleicht aus Dankbarkeit, weil sie in der Hinserie gut gespielt haben, wie selbstverständlich Stammplätze zu verteilen, das gibt's nicht. Den musst du immer wieder erarbeiten. Aber dafür brauche ich auch Spieler, die immer wieder im Training und in jedem Spiel an die Leistungsgrenze rangehen. Und wenn eben das so ist...
Dann lass uns doch mal hören, was der neue Stuttgarter Trainer gemacht hat in der Woche. Er hat es nach dem Spiel gesagt.
Wie geht das? Indem man versucht, mit der Mannschaft sich auszutauschen und zu übertragen. Also im Endeffekt geht es darum, dass ich meine Energie, meine Dynamik, mein Glaube und auch meine Art zu spielen auf die Spieler übertrage, in Trainingsformen und auch in Gesprächen. Und ja, es ist mir, glaube ich, zu Teilen ganz gut gelungen diese Woche, aber man muss auch die Mannschaft dazu sehen, die heute einfach eine Wahnsinnsleistung vollbracht hat, auf die sie sehr stolz sein kann.
Das ist also genau das, was ich sagen wollte. Das heißt, die Sprache, das Auftreten des Trainers vor der Mannschaft in der Öffentlichkeit ist das Spiegelbild des Zustandes der Mannschaft. Das heißt also,
Temperament.
Gut nach Martin Luther, aus einem traurigen Arsch kommt kein lustiger Furz. Das heißt also...
Das ist ein Zitat, oder? Das ist in Ordnung.
Nein.
Das ist wirklich höchstes deutsches Gut, also weil ich hier zitiere, auf höchstem Niveau.
Ja, okay.
Das ist, glaube ich...
Hör auf, dich selbst zu loben hier wieder, das ist ja Wahnsinn.
Boris sagte eben, dafür soll ich zahlen.
Nein, habe ich jetzt gesagt, nein,
okay. Alles gut. Und ich kann hier wieder sagen, ein Kriterium, um Trainer zu wechseln, was eben als Mehltau bezeichnet ist, das ist die Stimmung innerhalb einer Mannschaft. Das ist auch ein Kriterium, ist ganz schwierig zu fassen, weiß ich. Aber die Stimmung innerhalb einer Mannschaft, ich kann mich noch sehr gut an Rudi Assauer erinnern, mit dem ich darüber gesprochen habe. Rudi sagt immer zu mir, hey Christoph, Stimmung schlägt Qualität. Natürlich kann das nur für einen Spieltag mal zählen, auf Dauer glaube ich auch diesen Ausspruch nicht. Aber da ist sehr viel Wahres dran. Und wenn eben dann, das ist wie im Boxen, wenn ein Boxer mal einen richtigen K.O. gekriegt hat, der kommt nicht mehr in den Ring wieder zurück. Du musst dann auch wieder aufstehen und eine Sache verarbeiten können. Und der Trainer, der hat eben nur eine Vorbildfunktion. Der ist ein Vorangeher, ob er es will oder nicht. Das ist eben ein Mitreißer, das ist eben ein Impulsgeber. Und diese Rolle muss er eben entsprechend auch wahrnehmen. Das erwartet man von einem Trainer.
Vielleicht ist der Nico Willig ja auch so der neue Christoph Daumen jung. Also ist 38,
hey,
vielleicht
ich bin jung, Boris.
Vielleicht ist der Willig der neue Daumen?
Den neuen Daumen gibt es nicht. Weil der Herr Willig, nein, jeder ist etwas anders, will ich damit ja nur sagen. Der macht seine Sache auf seine Art und Weise sehr, sehr gut. Ob dieser neue Besenkehrengut-Effekt wirklich dauerhaft sich hält, das wollen wir erstmal sehen. Wir haben es in Augsburg kurz gesehen und wir sehen das jetzt auch kurz in Stuttgart, weil nämlich alle Untersuchungen über Trainerentlassung ganz klar besagen, dass Long-Term gesehen, das heißt, man untersucht die letzten 10 Spiele, die der entlassene Trainer gemacht hat und die nächsten 10 Spiele, die der neue Trainer macht. Und es gibt keine signifikanten Unterschiede, also keine deutlichen Unterschiede, dass sich die Tordifferenz, die Punkte ausbaut und dergleichen holt. Aber der Effekt,
Andi, wir beide gehen uns
der kurzfristige Effekt, der ist festzustellen.
Wir beide gehen uns umziehen, ne? Wie Christoph gerade dreht, das spielen wir auch
Thomas,
mal wieder.
Fakt ist, dass die Trainer viel zu schnell entlassen werden.
Das ist mal
die Grunddiskussion, viel zu schnell.
Ja. Trotzdem es gibt noch einen netten O-Ton, den wir mal schnell hören. Komm, Laura, bitte.
Warum läuft es unter ihm plötzlich so gut, unter Markus Weinzierl überhaupt nicht mehr so gut? Vielleicht liegt es ja an der Motivation und an dem weltberühmten Relegationspokal. Wer kennt ihn nicht? Um den geht es ja, zumindest laut Herrn Willig.
Dieser hübsche Relegationspokal, der steht im Mittelpunkt und wir sind heute einen großen Schritt näher an ihn gekommen. Aber wir haben ihn noch nicht erreicht und entsprechend werden wir die nächsten Wochen für diesen Pokal arbeiten.
Irgendwann zeigen sie mir, oder?
Selbstverständlich.
Ja, der zusammen Relegationspokal.
Eine ja, klasse Sache, so
der Zusammenhang zwischen der positiven Herangehensweise und Erfolg, der ist psychologisch erwiesen, ist ganz klar da. Und man sieht ja, wie Willig in dieser Woche dann gearbeitet hat mit vielen Einzelgesprächen, positive Stimmung verbreiten, ein positives Ziel formulieren. Und dann kommen dann auch solche Szenen, dass eine rote Karte nicht gegeben wird. Dass man auch vielleicht das Spielglück,
in der kurzen Zeit wirklich
der Mensch
so
ist das,
schnell?
Hat man schlauer Mensch gesagt, ich glaube, ja. Tschechow war es, der Mensch ist das, woran er glaubt. Und die Spieler haben in dieser Woche wieder an sich angefangen zu glauben. Und das kannst du mit so einem Trainerwechsel auf dem Punkt wiederherstellen. Und ich glaube, diese Relegationspokal, da haben wir ein bisschen gelächelt, ob das die Profis so ein bisschen essen, aber prinzipiell hat er recht. Lass uns weggehen von dem Negativen, sondern schauen, was können wir zusammen gewinnen, was können wir zusammen erreichen.
Das ist die entscheidende Botschaft, etwas zu gewinnen und nicht etwas zu vermeiden. Vollkommen richtig wieder, aber sehr gut.
Andi, ist es nicht immer so, wenn ein neuer Trainer kommt, dass sich sowieso alles erstmal zusammenreißen und neu motiviert?
Ganz klar, da wird erstmal
der Trainer gar nicht so viel machen.
Da wird erstmal frischer Wind, da ist eine neue Ansprache, neue Trainingsinhalte. Der Trainer versucht natürlich auch mit Einzelgesprächen da auch.
Und jetzt nimm doch, Andi, jetzt nimm mal die andere Seite. Also die Gladbacher wissen, es kommt, dort ist ein neuer. Der wird genau das wird passieren, neue Ansprache. Möglicherweise kommt die ganz fröhlich, viel fröhlicher raus als vorher. Wir sind aber die bessere Mannschaft. Also mit allem Respekt vor dem VfB, die Gladbacher haben den besseren Kader, ist die bessere Mannschaft. Was müssen wir machen? Wir müssen denen nach relativ spätestens 5 Minuten zeigen, dass wir die bessere Mannschaft sind und dass das bei aller Euphorie zu nichts führt heute hier. Das haben die Gladbacher nicht hingekriegt.
Aber es hat er gerade mal.
Geht es auch um was?
Mir
geht es nicht um
den
Relegationspokal, sondern um.
Warum? Wir reden sofort weiter.
Das ist der Punkt.
In der zweiten Liga werden sogar Trainer entlassen, obwohl sie an erster Stelle stehen. Also, das ist ja auch eine kleine Sensation. Start in die neue Saison. Sehen Sie mal, ADAC GT Masters geht gleich nach der Sendung sofort los. Oschersleben ist der Austragungsort hier. Ganz frische Bilder. Also, wunderbare Stimmung dort. Und Sie wissen es nach uns dann wie immer oder nach ADAC GT Masters. In dem Fall gibt es Pur Landstein mit Ruth Hofmann. Und die verrät Ihnen jetzt schon mal ihre Themen. Live aus dem Hilton-Hotel. Wir sind nochmal zurück beim Check 4 in St. Pölten. Eigentlich schade, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben heute, aber vielleicht können wir uns in der Runde ja nächste Woche noch treffen mit Max Eberl dazu. Eine Personalie haben wir eben schon mal angerissen, Michael. Erst FC Köln ist Tabellenführer in der zweiten Liga, steigen wahrscheinlich auf. Hätten aufsteigen können, am Freitag haben verloren. Und schwupps war der Trainer weg.
Ja, das gibt's auch nur in Köln. Anstatt da so ein bisschen Stil zu bewahren, weil der Aufstieg ist relativ klar, würde ich sagen, den Trainer dann in der Sommerpause erst wegzuschicken, das wäre ein bisschen stilvoller gewesen. Aber wenn ich jetzt gerade, ich habe mich in der Trainerdiskussion ein bisschen zurückgehalten, wenn ich Christoph Daum sehe, wie er hier brennt, dann denke ich, der FC sollte mal drüber nachdenken, vielleicht Christoph Daum einfach. Und sie wohnen da ja noch, ne? Ist ja schnelle Wege. Mit so viel Elan sieht man wenige Trainer aktuell in der Liga.
Jetzt haben wir einen Sportdirektor heute installiert,
ja. Neuen Trainer. Marcel, du hast es vorweggenommen. Ja. Sehr gut, ja. Jetzt hast du Andi so ein bisschen herausgefordert. Jetzt musst du natürlich auch was sagen dazu. Ne?
Nur im Paket, ja, nur im Paket will er sagen. Also klare Frage, Christoph Daum und FC würden das nochmal gehen.
Diese Sendung heißt nicht mehr Doppelpass, sondern Jobbörse. Ja, ist ganz klar. Also, sind wir mit dabei.
Cool, es gibt noch eine Alternative. Du kannst ja Andi mitnehmen. Andi hat gesagt, nur im Doppelpack.
Also erstmal macht der Armin Feder sehr, sehr gute Arbeit. Inwieweit?
Wir
werden immer wieder den Andi mit unterbringen, weil Kompetenz ist immer willkommen, das ist klar.
Also ihr versteht euch schon mal jetzt was.
Also würde gehen, klar. Oder?
Armin bin ich mit befreundet. Aber hier geht es nicht um irgendwelche Freundschaftsentscheidungen, sondern hier muss der erste FC Köln eine ganz klare Stellenbeschreibung für den Cheftrainer mal aufstellen. Denn ich glaube auch hinsichtlich Markus Anfang ist das ja schon so ein latenter Prozess. Ist ja heute nicht, oder gestern nicht das erste Mal gewesen, als diese heftige Fanreaktion kam, dass man meint, eben mit dem Aufstieg wird es vielleicht klappen, aber dann.
Also hätte eine Fee-Anfrage jetzt Erfolg oder nicht?
Ja oder nein? Komm,
Mensch.
Ach, also da muss ich erstmal mit meiner Frau sprechen.
Gut, dann spreche ich mal mit meiner Partnerin. Nee, Laura ist noch mal dran, bitte.
Ja, wir wollen uns natürlich noch bedanken für die Spenden, die eingegangen sind. Sven Felix Wende, Franz Nessler vom Stutenkomitee 20 Euro gespendet. Dafür Dankeschön. Und Dieter Hoffmann 10 Euro übrigens zum 157. Mal mit dabei beim Doppelpass. Also nicht schlecht. Vielen Dank, Check24. verdoppelt, wie immer. Und dann lege ich Ihnen auch noch einen Livestream ans Herz, sport1.de. Die Damen, die haben es nämlich gepackt. Die stehen im Halbfinale in der Champions League vom FC Bayern, müssen ran gegen den FC Barcelona. Das Rückspiel steht nämlich an. 0:1 im Hinspiel verloren. Also klicken Sie sich mal rein. Ich sage einfach mal nicht, wie es da aktuell steht. Es lohnt sich aber definitiv, den Frauen da die Daumen zu drücken. Ansonsten 17 Uhr gibt es auch noch mal alle Highlights hier bei sport1. Und ansonsten sagen wir noch mal Glückwunsch an den FC Schalke 04 eben zu diesem Derby-Sieg. Und ich könnte mir vorstellen, die feiern noch immer die Fans.
Die warst du auch dazwischen gerade?
Die beste Medizin.
Oh ja, komm, gib her, die letzten 3 Euro. Kannst du mal gerade Frau Daum anrufen, bitte? Wir wollen wissen, was da jetzt Sache ist noch an der Stelle. So, damit sind wir durch für heute.
Aber daran kann man doch mal wieder sehen, wie man sogar sehr gut feiern kann, wenn der Schmerz nachlässt. Ja.
Okay, komm her, gib mal ein bisschen Geld jetzt noch. Wir sind durch für heute.
Wunderbar.
Also nächste Woche Max Eber zu Gast im Doppelpass. Ich bedanke mich bei euch. War wunderbar. Ist wie mit dem Schiedsrichter, wenn der Moderator nicht viel machen muss. Aber ein gutes Gefühl. Also, danke. Laura, vielen Dank. Harry von Hagenwend. Danke ans Publikum. Prost. Jetzt viel Spaß mit Leihsport. ADAC geht im Masters. Wir gehen direkt nach Oschersleben. Schönen Sonntag. Patrick Simon meldet sich.